Heute setzen wir unsere unnachahmliche Serie in 2025 fort. Und wer jetzt schon weiß, was das ist, der gewinnt einen kleinen Gummipunkt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So, was ist unsere Serie dieses Jahr?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, wir hatten in diesem Jahr nur Frauen als Gäste.
Oh, und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist, stimmt, da werden wir heute nahtlos dran anknüpfen. Vielleicht sind Frauen einfach die spannenderen Gesprächspartner. Oh nein, das habe ich nie gesagt, weil wir wollen jetzt nicht die anderen Gäste vergraulen, die wir hoffentlich dieses Jahr auch noch bekommen.
Ich finde es schon ganz cool, weil tendenziell ist es ja so, dass Frauen im Sport und auch in der Öffentlichkeit im Sport deutlich unterrepräsentiert sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und deshalb finde ich unsere Serie jetzt gerade ganz cool.
Ja, absolut. Also hatten wir jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, es war jetzt nicht so geplant, aber hat sich jetzt so ergeben und waren ja auch bisher zum Jahresstart super spannende Gespräche.
Der Philipp erzählt natürlich jetzt Quatsch. Das war unsere Strategie. Wir wollten ein Zeichen setzen. Wir haben
der Januar steht im Zeichen. Wir wollen Frauen hier noch mehr als sonst ohnehin schon in den Fokus rücken. Das war natürlich schon lange geplant. Naja, ich freue mich aber natürlich und ich fand auch jetzt, wie gesagt, zum Jahresstart die Gästinnen, sagt man das? Auf jeden Fall.
Gästemischung.
Okay. Ich fand unsere Gastauswahl auch schon, um uns ein bisschen selbst zu loben, auch für den Januar schon sehr, sehr toll.
Also was mich total gefreut hat, ist, dass zwei unserer Gesprächspartnerinnen in den letzten Wochen, am vergangenen Wochenende ja richtig abgeliefert haben. Ja, Vera Coutelier auf der einen Seite. Wir haben ja heute eine etwas ähnliche Karrieresituation. Ja, Vera als Zahnärztin, ja, im Mittelstreckenbereich, jetzt gerade Hallensaison, ja, ist gerade Nordrhein-Meisterin geworden, ist 3.1500 gelaufen und die Staffel. Ja, wir haben ja gehört, sie muss sich ja in dem neuen Verein Cologne Athletics erstmal qualifizieren für die deutschen Meisterschaften. Das haben sie jetzt am Wochenende gemacht. Und gleichzeitig hatten wir ja in der vergangenen Woche Vanessa Mikitenko mit ihrem Sprintausflug auf die 800. Ja, und das war total cool, weil sie hat dann da gewonnen bei den hessischen Meisterschaften, ist persönliche Bestzeit gelaufen, zum ersten Mal unter 2:10 gelaufen.
Super.
Und das weißt du viel besser als ich. Das ist in der Halle schon ein Wort, ja, weil 800 Meter in der Halle, vier Bahnen, enge Kurven und so, das ist gar nicht so einfach, da Geschwindigkeit zu laufen.
Das finde ich eine gute Positionierung, noch wichtiger auf jeden Fall als draußen, weil es einfach durch den Kurvenradius und so einfach schwieriger ist, da zu überholen. Da macht schon viel aus, ob du halt auf der Gegengerade, auf der letzten Runde schon vorne bist oder nicht, weil dann ist schon ziemlich schwierig, das auf den letzten 100 noch umzubiegen.
Genau, ne? Und Irina, ihre Mutter, war dann halt natürlich dabei und war total happy. Dann habe ich natürlich auch versucht, noch die Kollegen vom Hessischen Rundfunk dahin zu schicken. Hat auch geklappt. War ein ganz netter Kollege von uns da. Hat einen schönen kleinen Bericht für die Hessenschau gestern Abend gemacht. Können wir noch in die Shownotes reinpacken. Ja, und die waren natürlich auch dann super happy, ist ja klar. Ne? Die Woche Podcast, also das sind ja kausale Zusammenhänge logischerweise. Ja? Also wer mit uns spricht, wird dann anschließend erfolgreich.
Kommt ja auch auf jeden Fall im Fernsehen groß raus dann.
Mindestens. Ja. Naja, aber ich meine, das ist doch so. Ja, wir haben ja hier die Gelegenheit, mit unseren Gästen, egal ob jetzt Männer oder Frauen, ja sehr ausführlich zu sprechen oder ausführlich zu sprechen. Und das ist ja für uns halt auch ganz anders danach, ja, weil wir sind ja dann logischerweise auch darauf bedacht zu gucken, was wird denn jetzt aus nach so einem Gespräch, wie geht so eine Karriere weiter, wie verläuft so ein sportlicher Weg, wo geht die Reise hin, und auch Merle, mit der wir heute sprechen, versuchen wir zu entlocken, wo die Reise hingeht. Es ist sehr spannend.
Es wird sich rausstellen, das ist gar nicht so einfach.
Außergewöhnlich, ganz außergewöhnlich. Ja. Philipp lernt völlig neue Sportwelten kennen.
Oh ja.
Also es hat was auf jeden Fall. Aber das ist ja, das können wir ja auch im Rückblick mal sagen, das ist ja auch der ganz große Reiz, den wir logischerweise, als wir beide jetzt hier aus unserem Podcast ziehen, dass wir so viele Persönlichkeiten, Menschen, Karrieren, Wege kennenlernen dürfen. Und da jetzt auch hier Zeit haben, uns da ein bisschen ausführlich mit zu beschäftigen. Das macht schon Spaß dann. Ne? Und dann zu sehen, dass die danach dann viele Sachen, die man so erzählt hat oder die man gemeinsam diskutiert hat, dann auf einer Bahn, auf einer Straße, auf dem Rad, wo auch immer, umsetzen. Das ist schon cool. Das macht man schon gerne. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, deswegen, ich bin schon alleine auf Basis der, wir nehmen noch nicht zu viel vorweg, Vielseitigkeit unseres Gastes heute von der Merle, ist das für mich sehr spannend, auch zu erfahren, wie man da so versehentlich reinrutscht in manche Dinge. Das ist schon erstaunlich, vor allem mit den Erfolgen, die sie dann dort auch in kürzester Zeit erzielt.
Ja, aber die besonderen Karrieren machen das ja auch logischerweise so spannend. Du bist jetzt immer noch im Urlaub, wochenlang schon wieder, ja, also ich lehne das ja ab, diese wochenlangen Abwesenheiten. Die grundsätzliche Frage ist ja immer noch...
Ich muss kurz nachreden, ich glaube, es sind erst 4 Tage.
Genau, lange, wochenlanger Urlaub. Ja, Urlaub oder Training oder verkapptes Trainingslager?
Ey, Ralf, du wirst es nicht glauben, ich war schon an 2 von 4 Tagen im Pool. Was? Man glaubt es kaum, ja.
Was ist denn mit dir los?
Nein, das hat hauptsächlich damit zu tun, dass unsere Kleine das Element Wasser sehr für sich entdeckt hat und wir das deswegen, ist ja cool. Ja. Also ich dann meistens auch ja logischerweise mit dabei war. Laufen aber selber war noch nicht so viel.
Von Planschen, aber nicht von Schwimmen.
Oder nein, genau. Also ich bin nur dabei und gucke, dass alles so safe ist, sage ich jetzt mal. Wobei ich jetzt als der selbsterklärte Nichtschwimmer vielleicht auch nicht der beste Rettungsschwimmer bin. Aber nein, das ist natürlich alles in einem Wasser, wo man noch stehen kann. Also ich stehen kann, logischerweise unsere Kleine kann da nicht mehr stehen. Aber ja, die ist natürlich mit Schwimmhilfen im Wasser. Und so Schwimmflügel, sagt man da noch Schwimmflügel, wie heißen denn die Dinger, die nicht, ich hatte Schwimmflügel als Kind, diese klassischen orangenen, aber das sind ja nicht mehr, heutzutage hast du ja so Ringe, wo du so deine Faust da so durchmachst, das ist dann auch am Oberarm, aber ich weiß gar nicht, wie die Teile offiziell heißen.
Ich weiß auch tatsächlich nicht die offiziellen Bezeichnungen.
Ich sage einfach Schwimmhilfe.
Genau, es gibt ja auch unterschiedliche Schwimmhilfen, also genau. So. Eher so westenartig, ne, wo richtig. Bei noch kleineren Kindern dann
das hatten wir auch vorher,
ja. Der Kopf geschützt wird, dass der nicht hinten ins Wasser tauchen kann. Ne? Also richtig. Solche Geschichten, ja.
Genau. Nee, ja. Deshalb, ich bin ein bisschen nasal, weil letzte Woche war ja unsere Kleine noch krank. Jetzt weiß nicht, also ich bin noch gesund. Ich würde mich nicht als krank bezeichnen. Ziehe hier natürlich auch, kommen wir gleich zu unserem Werbepartner, weiterhin meine Routine natürlich auch durch. Die bewahrt mich noch davor, hier, glaube ich, abzurutschen sozusagen, aber genau, nee, waren dann ein bisschen Wasser und ansonsten habe ich hauptsächlich Barbara hier den Rücken freigehalten, dass die bisher ihr Ding durchziehen konnte. Die ist beispielsweise gestern hier einmal um Tegernsee gelaufen. Wow. Das sind dann, glaube ich, was hat sie gestern gepostet? Also ich, klar, einmal um Tegernsee rum, weiß ich auch, weil ich hier auch schon Tegernsee-Halbmarathon mal gewinnen durfte, vor ganz langer Zeit, ist schon ganz lange her, da war ich noch jung und fit. Das sind ziemlich genau, also es ist offiziell ein Halbmarathon und die Start und Ziel ist an der gleichen Stelle im Mund, also dementsprechend muss das ja wohl gut hinkommen. Ich glaube, sie ist gestern 23,5 gelaufen, weil von unserer Unterkunft von unserem Hotel ist es eine kleine Ecke runter bis zum Wasser und dementsprechend den Weg wieder zurück. Das kommt dann auf 23,5. Ne, die ist frühmorgendlich auch schon oft aktiv hier im Hotel-Gym sozusagen. Da gibt es ein Laufband, was auch so ordentlich ist, dass man da auch ein paar Tempoprogramme machen kann. Und ich habe dann mich ein bisschen mit unserer kleinen Maus beschäftigt. Und klar, wir versuchen natürlich drumherum auch hier ein bisschen, wie soll ich sagen, Tagesangebot natürlich so für sie zu machen. Wir gehen heute Nachmittag zum Beispiel. Ich habe schon viel Gutes gehört. Ich kann jetzt schlecht dafür Werbung machen, weil ich noch nicht selber da war. Aber alles, was man darüber liest, ist wohl für Kinder ganz toll. Es gibt hier neben unserem Hotel, beziehungsweise gehört zum Hotel irgendwie dazu, oder ist vom Hotel, glaube ich, auch so konzipiert gebaut worden, eine, ich nenne es mal Spielwelt, das heißt Tegernsee Fantastisch. Also wahrscheinlich Eltern, die hier zuhören und vielleicht schon mal hier in der Gegend im Urlaub waren, werden das 100% kennen, weil alle Eltern von Kindern bis wahrscheinlich frühes Teenageralter, glaube ich, die hier in dieser Gegend sind, kennen das offensichtlich schon. Ich hatte da noch nicht so die Berührungspunkte, aber jetzt als eben, ja, mit einer 2-jährigen Tochter ist das jetzt schon was man machen kann. Das ist so eine Mischung aus, das sind, glaube ich, 2 Welten, so interaktiv, klar, ein bisschen zu Spielepark, Klettern, Rutschen, aber auch so Background zum Tegernsee und der Geschichte des Tegernsees und Flora, Fauna. Also ein bisschen so, wie sagt man da neudeutsch, Education, glaube ich, auch so ein bisschen. Und okay. Die andere Welt ist so ein bisschen, wahrscheinlich eher für größere Kinder, schauen wir uns heute Nachmittag mal an, das geht so ein bisschen in so Ninja-Warrior-Welt, so, also mit so Parkour-mäßig Hochseil-Sachen. Und soll wohl ganz toll sein, auch wie es gebaut ist und so. Genau, das ist unser Nachmittagsprogramm heute.
Ja, nicht so schlecht, ne? Du, sportlich, ja, wir haben ja sehr viele Menschen sehr nette und sehr hilfreiche
Tipps,
Ratschläge, Serien, alles Mögliche geschickt für mein Knie.
Übrigens auch auf Spotify. Also ich habe das Gefühl, Spotify selber ist unser neues
Postfach. Ja, da habe ich das noch gar nicht reingeguckt, da muss ich nochmal reinschauen.
Ja, also ich habe das auch noch nicht so entdeckt. Ich sehe das nur in einer App, wo wir ja unsere Statistics anschauen können. Da gibt es eben auch die Option, dass man bei Spotify Kommentare zu jeweiligen Episoden hinterlassen kann. Ja. Und phasenweise war diese Kommentarsektion sehr dir gewidmet, Ralf, mit Gesundheitstipps, wie man wieder alle Wehwehchen in den Griff bekommt.
Ja, tatsächlich war ich letzte Woche im MRT und es ist dann doch ein Riss im Meniskus.
Nein, ich hab das extra nicht ausgesprochen, ohne hör auf. Ja. Ich habe wirklich in Australien gedacht, ich hatte einen. Ich wollte es nicht sagen, ich habe gesagt, ich hatte, wenn es ein Runner's Knee war, war das bei mir immer außen. Ich bin jetzt nicht so tief in der Medizin drin, dass ich nicht sagen könnte oder dass ich nicht hätte ausschließen können, innen ist es nie ein Runner's Knee oder heißt das anders. Aber ich dachte mir bei innen und so ein bisschen, wie du das geschildert hattest, dachte ich mir so, Innenmeniskus, ja hoffentlich nicht irgendwie eingerissen, angerissen, whatever. Aber ich dachte mir auch, komm, come on, von was? Also ich meine, meistens hat das ja irgendwie mit einer komischen Bewegung zu tun oder sowas. Das passiert ja nicht einfach so. Und du hast das nicht erzählt, dass du eine komische Bewegung gemacht hast. Deswegen dachte ich mir, ich spreche es nicht aus, dann wird es auch nicht so passieren.
Also sagen wir mal so, ne? Wir denken mal ganz kurz über Geburtstage und Zahlen, die dann bei Geburtstagen da sind, sich verändern.
Ja.
Also es ist eher so eine degenerative Geschichte.
Ach so, okay.
Nicht dramatisch, ja. Wie das weitergeht, erzähle ich nächste Woche, weil das könnte ganz spannend sein werden, wie auch immer. Aber deshalb ist jetzt Laufen halt nicht. Ne? Fast alles andere geht ja. Also sein, sitzen, essen, schlafen, ne? Also die wichtigen Sachen gehen.
Rad weiß Beispiel ich jetzt gerade auch nicht so genau.
Rad, ja, mit Rad geht auch. Geht
Kniewinkel auch. Und so ist da kein Problem dann.
Nee, das, solange ich nicht eine Seitbewegung mache, nach also seitlich quasi belasten, okay. Das kann mal wehtun. Aber tatsächlich habe ich auch viel weniger Beschwerden als jetzt noch vor 2 Wochen.
Okay.
Bin aber jetzt auch in der Zeit nicht gelaufen.
Ja.
Habe jetzt ein bisschen vermehrt Krafttraining gemacht. Das kann natürlich auch helfen, logischerweise. Ne? Und auf die anderen Angebote, Yoga und so weiter, da komme ich noch zurück. Ja, also ich melde mich dann noch bei den entsprechenden Angeboten und bei den Hilfen, weil das ist ja nichts, was jetzt nur auf die akute Geschichte mit dem Knie wirkt, sondern sicher auch danach dann helfen kann. Ja, aber mein Gott, manchmal ist es dann halt so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schlimmer, schlechter, wie auch immer finde, weil du weißt selber, so ein Läuferknie ist eine ziemlich doofe Geschichte, ja, die sich sehr, sehr lange hinziehen kann.
Ja, und du jetzt nicht viel da machen kannst. Da ist jetzt
tendenziell ein nicht massiver Schaden an so einem Meniskus anders besser behebbar. Ne, auch mit einer etwas kürzeren Distanz dann behebbar. Ne?
Aber wir reden schon von womöglich einem arthroskopischen Eingriff.
Ich habe ja gesagt, ich sage da noch nichts so.
Ich hatte mal eine Indikation vor langer Zeit, wo das mal kurz im Raum stand. Es hat sich dann Gott sei Dank nach einem MRT nicht bewahrheitet. Ich weiß gar nicht mehr, was dann stattdessen eigentlich das Problem war. Aber auf jeden Fall wurde mir vorher gesagt, wenn das und das ist, klar, Leistungssportler und so, versucht man ja den kürzestmöglichen Prozess zu wählen, um dich ja auch wieder irgendwo zu deinem Sport zurückzuführen. Und da meinten die damals so, ja, heutzutage machen wir das kurz arthroskopisch, zack, zack, 2 kleine Löcher, dies, das, dann nähen wir da irgendwas oder keine Ahnung und dann 5 Wochen später kein Problem, so ungefähr. Ich war jetzt trotzdem nicht so scharf drauf und ist dann auch nicht so gekommen, Gott sei Dank, aber ja, dann, okay, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf nächste Woche.
Ja, tatsächlich, also der Weg geht ja weiter, ne? Also jetzt in der medizinischen Forschung und so weiter, ja, es ist tatsächlich ein relativ spannender Schritt, der da weitergegangen wurde, ja, ich baue jetzt ein großes Teasing auf, ne, wir reden da nächste Woche.
Das wird so ein krasser Cliffhanger, wir fangen jetzt nach 14 Minuten in dieser Folge, übelst krasser Cliffhanger und dann wird das erst nächste Woche aufgelöst.
Ja, weil es hat jetzt damit zu tun, also ich habe schon so eine grobe Idee, aber noch keine Detailidee. Ja. Ja, und es gibt halt jetzt diese Woche nochmal einen Termin bei meinem Arzt und ich will jetzt hier nicht irgendeinen Quatsch labern, aber es ist spannend und ich erzähle es euch nächste Woche. Alles gut. Ne? Deshalb können wir uns ja nochmal zu den anderen präventiven Maßnahmen orientieren, die du schon angedeutet hast. Ja, Partner heute mal wieder AG1 bei uns. Und ja, das ist halt diese Jahreszeit, ja, wo wir alle denken, oh, verflucht, nicht krank werden, nicht krank werden, nicht krank werden. Denkt positiv. Ja, was kann ich zur Unterstützung tun? Ja, richtig schlafen, vernünftig essen und so. Ihr kennt das alle. Ja, und wenn es dann trotzdem knapp wird oder ihr aufgrund welcher Situation einfach nicht so 100% auf eure Ernährung achten könnt, AG1 liefert eine Menge. Mit einem kleinen Löffel voll pro Tag könnt ihr da wirklich eurem Immunsystem, eurer Abwehrkraft, euren Widerstandsfähigkeiten einen sehr guten Dienst leisten.
Ja, Ralf, du sagst es, ich versuche gerade auch schon hier mich ein bisschen umzuschauen, aber merke, es ist außerhalb meiner Mikrofonreichweite sozusagen, nämlich auf dem Tisch hier nebenan im Hotelzimmer, da liegen nämlich meine Travel Packs, die natürlich auch im Urlaub nicht fehlen dürfen. Wahnsinnig praktisch, man hat alles mit dabei, sehr platzsparend. Und ja, ist natürlich auch im Urlaub bestens versorgt. AG1 ist ja schon seit jetzt dann 3 Jahren meine tägliche Routine, hat schon in der Leistungssportzeit begonnen, nutze das auch heute noch wahnsinnig gerne. Bin jetzt vielleicht nicht mehr durch den Sport wahnsinnig beansprucht, aber gibt natürlich andere Lebensbereiche, die fordern Sinn, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist es mir natürlich auch da wichtig, dass man natürlich irgendwie fokussiert ist, genügend Energie hat, vor allem natürlich im besten Falle gesund bleibt durch ein starkes Immunsystem. Und ja, ich sag's dir, wie es ist, auch hier im Hotel. Es ist ein sehr kinderfreundliches Hotel. Dementsprechend sind hier auch viele Kinder. Und ja, da hört man schon hier und da in der einen oder anderen Ecke auch die Kids husten. Dementsprechend bin ich da froh, dass ich mich hier weiter gut versorgen kann und natürlich ist es auch einfach wahnsinnig angenehm, wie einfach es ist. Für mich der klassische Start in den Tag ist einfach morgens ein Glas Wasser oder in dem Fall habe ich jetzt hier natürlich auch meinen Shaker mit dabei, 250 Milliliter kaltes Wasser, ein Messlöffel oder jetzt hier im Urlaub eben ein Travel Pack eingießen, schütteln und dann bist du schon ready to go und hast deinen täglichen Nährstoffboost. Für mich ist, wie gesagt, aktuell vor allem sind die Aspekte mit Vitamin C und Zink, Kupfer und Folat Aspekte, die mein Immunsystem unterstützen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, Travel Packs, jetzt hier für den Urlaub super praktisch, aber auch wenn ihr vielleicht beruflich unterwegs seid, es gibt das vielleicht beste AG1-Angebot der Geschichte. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sowas gab es auf jeden Fall bisher noch nicht, denn es gibt ein limitiertes Angebot jetzt dann bis Ende Februar und das beinhaltet für jemanden, der ein neues Abo abschließt, also einfach auf unseren Link in den Shownotes gehen, www.drinkag1.com/bestzeit, da findet ihr unseren Community-Deal. Den kennen die meisten schon, der wurde jetzt aber nochmal erweitert und zwar gibt es da jetzt 10 praktische Travel Packs für unterwegs mit dazu plus die obligatorische Flasche Vitamin D3 plus K2 und das sonstige Welcome Kit. Zum Welcome Kit gehört eben eine Edelstahldose und auch ein Shaker mit dazu, aber es sind vor allem 10 und nicht wie in der Vergangenheit 5 Travel Packs. Das hat einen Wert von 86 Euro, den ihr quasi noch zusätzlich gratis on top bekommt und ihr habt damit überhaupt kein Risiko. Wenn ihr unzufrieden seid, habt ihr eben auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich betone das immer wieder gerne hier. Insofern schaut euch den womöglich besten AG1-Deal der Geschichte an, indem ihr auf unseren Community-Link in den Shownotes klickt, drinkag1.com/bestzeit.
Genau so, ja, und dann schauen wir auf unseren Gast heute, ja, Merle Brüni. Ja, der eine oder die andere aus der Triathlon zugewandten Community hat den Namen natürlich schon mal gehört. Tatsächlich hat ihre Reise bei einem Lauf begonnen. Die Reise ist noch sehr kurz, was Sport im Leistungsbereich angeht, was überhaupt Profisport angeht, noch viel kürzer, aber sehr viel vielfältiger, als sich das alle vorstellen können. Läuferin, Duathletin, Triathletin, Radfahrerin, alles gleichzeitig. Ja, und das alles kumuliert in einem Herbst, im Herbst 24. Ja, das wird sie uns sehr ausführlich und sehr spannend schildern. Und wir reden bei allen Bereichen von Weltklasse. Also beim Laufen vielleicht nicht. Ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber das sind ja ihre Ursprünge. aber bei den anderen reden wir von Weltklasse. Und dabei ist das nur ein, wie soll man sagen, ein Hobby, ja? Ein intensives Hobby. Denn eigentlich ist sie Ärztin an der Uniklinik in Heidelberg und auch das mit großem Antrieb und Leidenschaft. Und zum ersten Mal also so richtig ins Bewusstsein gekommen ist mir Merle Brunet bei den Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza im vergangenen Jahr, wo Laura Philipp den Titel gewonnen hat. Und dann war sie plötzlich zweitbeste Deutsche und hatte in größeren Teilen der Laufstrecke ein unverschämtes, begeistertes Lachen auf dem Gesicht, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, am Marathon einer Langdistanz noch so gut gelaunt zu sein. Aber das hat mit ihrer Reise zu tun und mit den besonderen Bedingungen, die sie hatte, bis sie dort angekommen war. Und was sie danach noch alles gemacht hat, das ist alles unglaublich. Das müsst ihr euch anhören. Ein spannendes Gespräch. Ein langes Gespräch ist geworden, weil es Spaß macht, ihr zuzuhören. Hier ist Merle Brunet.
Ja, und da ist ja auch schon unser Gast in dieser Woche, Merle Brunet. Herzlich willkommen an einem Vormittag ausnahmsweise mal. Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger auch mal doch jetzt ein paar Abendsessions gehabt. Wieso, weshalb, warum wir heute mit dir Vormittag sprechen können, trotz deines sehr ambitionierten Zeitplans, das darfst du uns gleich selber erklären.
Ja, ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, du bist ja normalerweise voll ausgebucht. Also alleine, wenn man ja so eine ganz kleine Idee hat, was du so machst in deinem Leben, dann ist es schon erstaunlich genug, dass du relativ kurzfristig gesagt hast, ja, Montagvormittag habe ich Zeit für euch. Also du bist erstmal Ärztin, ja, in deinem Hauptberuf, ja, an der Uniklinik in Heidelberg und du betreibst 3,5 Sportarten auf mehr oder weniger professionellem Level. Wie bitteschön geht das?
Ach Ralf, ich wünschte, ich hätte so eine Wunder-Trickkiste und Geheimnis und ihr könntet dir sagen, genau so musst du es machen und dann kriegt man es alles easy unter einen Hut. Aber so leicht ist das tatsächlich nicht. Also ich muss immer sehr eng takten. Meine Tage sind wirklich voll. Ich habe meinen Hauptberuf an der Uniklinik natürlich und dann trainiere ich so ungefähr 15 Stunden in der Woche, meistens 2 Trainingssessions pro Tag. Letzte Woche habe ich sogar irgendwie geschafft, mehr als 19 Stunden Training neben den 42 in der Klinik noch unterzubekommen. Und die Rechnung ist leicht. Man muss sehr viel Zeit investieren für das Training und alles drumherum irgendwie reinschachteln.
Die meisten. Du hast nämlich jetzt gerade schon gesagt, dass du also in der Klinik arbeitest. Wir stellen es nochmal kurz klar, also Merle, du studierst nicht mehr, du bist ausgebildete Ärztin, arbeitest im Klinikalltag und trotzdem hast du dir gedacht, Mensch, du 3 Sportarten und 15 bis 19 Stunden Sport die Woche, das klingt nach einem guten Plan. Wie schläft man da so? Also schaffst du das dann irgendwie nur so mit 5 Stunden Schlaf irgendwie durchzukommen?
Hier spricht oder, der Jungvater, der keine Schlaf kriegt.
Ich frage mich, wie packt man das alles noch rein? Ich gehe mal davon aus, so ein halbwegs funktionierendes Sozialleben möchtest du ja auch noch haben.
Ja, der Schlaf, das ist ein großes Thema natürlich, weil einerseits als Sportler will man viel schlafen, weil Schlaf ist ja so eines der wichtigsten Punkte in meinen Augen, um gut zu recovern vom Training, um sich gut zu erholen und um auch da natürlich Fortschritte zu machen im Training, weil das beste Training der Welt bringt nichts, wenn man nicht ausreichend schläft, denke ich. Im Alltag kommt es dann schon manchmal ein bisschen zu kurz, das kann ich nicht abstreiten, weil es gibt immer irgendwas zu tun und man hat hier noch was und da noch was und dann geht man zu spät ins Bett, klar. Kennt jeder, muss ich niemandem erklären, wie das läuft. Ich muss mir da immer so ein bisschen selber auf die Finger hauen und darauf achten, dass ich genug schlafe, weil das ist ein Faktor, an dem kann ich auch arbeiten und das merke ich auch, wenn ich jetzt Urlaub habe oder im Trainingslager bin und dann nicht noch arbeite. Ey, das ist total toll, wenn man jede Nacht 8-9 Stunden schläft.
Ja gut, aber das ist ja bei Leistungssportlern, die ein, sagen wir mal, belebtes Sozialleben oder noch ein Berufsleben drumherum haben, immer so, dass sie sich ja genau im Trainingslager deshalb so wohlfühlen, weil eben der Schlaf da eine andere Rolle spielen kann. Also grob ja, die Gesamtregeneration ja logischerweise. Ne? Weil man ja auch mal eine Zeit hat, vielleicht sich mittags ein Stündchen hinzulegen oder sowas. Ja, ist im normalen Alltag ein Nap drin? Weil soll ja die große Energiequelle sein, wenn man Asiaten glaubt oder mir oder wem auch immer.
Oft genug komme ich aus der Klinik und denke mir so, oh, jetzt mal noch ein bisschen aufs Sofa legen und erst dann trainieren. Aber wer kennt es nicht? Dann liegt man da und dann stellt man sich vielleicht einen Wecker für 20 Minuten später und dann dreht man sich vielleicht doch nochmal 10 Minuten um oder doch will man doch noch nicht aufstehen. Es eskaliert ja schon auch gerne mal und dann wird aus den 20 Minuten dann vielleicht doch eine Dreiviertelstunde oder Stunde. Insofern, ich probiere das zu vermeiden, auch wenn ich das total gerne mache. Einfach weil hinten raus bezahlt man natürlich dann. Also es ist ja keine gewonnene Zeit, sondern ich probiere dann lieber es durchzuziehen und dann nicht den Mittagsschlaf zu machen, aber dann früher ins Bett zu gehen.
Also ich hätte dich jetzt total diszipliniert eingeschätzt, ja, aber da kommen ja schon die ersten Undiszipliniertheiten, ja. An welcher Stelle noch so in deinem Tag kommt so die medizinische Ausbildung und sagt, Merle, das ist jetzt eigentlich echt Blödsinn, aber es macht Spaß.
Ja, jetzt hier, wo ich meine Cola trinke.
Ah, hier siehst du gleich.
Kurz im Bild gesehen hier. Na, also das ist natürlich jetzt eine spannende Passage, weil jetzt vielleicht auch die Frage, man sich stellen kann, warst du immer schon von klein auf ein super disziplinierter Mensch oder kam das beispielsweise durch dein Medizinstudium oder erst durch den Sport, weil da werden wir jetzt ja nachher noch drauf kommen, dass der Sport ja erst, in den letzten Jahren sehr viel Raum oder immer mehr Raum vielleicht auch auf einer leistungssportlichen Ebene eingenommen hat.
Ich würde behaupten, ich war schon immer sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert auch. Und ich denke, das ist halt eben eine Charaktereigenschaft, die mir geholfen hat in den letzten Jahren. Sei es jetzt in meinem Studium oder in meinem Beruf oder eben auf dem Weg zum Leistungssport oder jetzt zum Profi- oder Semi-Profisport. Ich denke, ohne diese Disziplin und ohne diese Eigenmotivation, weil das ist ja schon auch ein großes Stück intrinsische Motivation, die man braucht, um da immer dran zu bleiben und sich wieder jeden Tag aufs Neue zu motivieren. Und ich denke, das hatte ich glücklicherweise irgendwie schon immer.
Aber das mit dem Sport war ja ein spät, man kann auch sagen sehr spät Einstieg für das, was du ja inzwischen erreicht hast, also auf einem mehr wirklich außerordentlichen Level. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das halt irgendwann angefangen mit einem Lauf in New York. Ja, da denken natürlich die Menschen hier bei uns in dieser wunderbaren Welt. Aha, sie war beim New York Marathon. Nee, ganz so war es nicht. Es war ein kleiner 5-Kilometer-Lauf. Erzähl mal, wie das kam und was dich dann da so gefixt hat.
Also ich habe nach dem Abi, muss man sagen, habe ich ein Auslandsjahr gemacht und war da ein Jahr in Manhattan. Und da war ich in einer Gastfamilie und die beiden Gasteltern, die ich da hatte, die waren beide auch Läufer, Hobbyläufer. Und die waren bei den New York Roadrunners. Das ist der Verein, der auch den New York Marathon austrägt. Und die haben dann immer regelmäßig auch immer andere Veranstaltungen und unter anderem hatten die da gerade zufällig so einen Benefizlauf. Da war mein Gastvater für angemeldet, konnte dann aber nicht starten und hat gesagt, ja Merle, wie sieht's aus, willst du meinen Startplatz nehmen? Weil der wusste ja, ich mache irgendwie Sport und ich gehe auch ab und zu vielleicht mal ein bisschen joggen. Joggen, muss man dazu sagen. Und dann habe ich da irgendwie mal mitgemacht. Also ich hatte weder Garmin-Uhr noch habe ich irgendwie mal getrackt, was ich überhaupt so mache. Und dann bin ich da eben an die Startlinie gegangen und das war dann so tatsächlich rückblickend mein erster Wettkampf, um es mal so zu sagen. Das waren 5 Kilometer oder 5 Meilen, irgendwie sowas war das, also gar nicht lang und hatte da irgendwie Spaß dran. Und so kam das, dass ich ins Laufen auch mal in die Wettkampfluft, sag ich mal, geschnuppert hatte, bis ich aber den nächsten Wettkampf dann wirklich gelaufen bin. Da sind tatsächlich noch einige Monate ins Lande gegangen. Und auch bis ich das Laufen für mich so, sag ich mal, richtig als Hauptsport entdeckt habe.
Was ist denn passiert in den Monaten dazwischen? Du hattest keine Zeit, keine Gelegenheit oder hast dann angefangen zu trainieren? Also vom Joggen zum Laufen?
Ich bin da ja irgendwie so reingerutscht in das Ganze. Also ich bin dann 2014 nach Heidelberg gekommen, habe da mein Studium hier angefangen und hatte eben nicht mehr meinen Tennisverein, hatte hier ein Fitnessstudio, aber sonst hatte ich nicht so an Sport. Und ich meine, Laufen ist einfach. Man braucht Laufschuhe, schlüpft in die Laufschuhe, geht vor die Haustür, bei Wind und Wetter ist egal, Tageslicht ist egal, einfach los. Es ist da total unkompliziert und dann war das irgendwie so mein Ding, weil ich Sport machen wollte. Und dann habe ich gemerkt, hey, das macht ja auch irgendwie Spaß, das Laufen. Finde das total cool und das wurde dann so mein Sport mit der Zeit. Und dann hatte ich Freunde und Kommilitonen, mit denen ich mich dann auch mal verabredet habe zum Laufen. Und habe dann auch mit ein, zwei Leuten deren Training, also Training quasi mitgemacht. Wenn die, einer hat sich zum Beispiel auf einen Marathon vorbereitet und bin dann da auch mal mitgelaufen. Und dann habe ich auch überlegt, ja, dann kann ich ja auch mal einen Wettkampf machen. Und hier in Heidelberg gibt es einen Wettkampf, nämlich den Heidelberger Halbmarathon. Einen sehr bergigen Halbmarathon. Ich glaube, also einiges an Höhenmetern hat der auch. Und habe mich da einfach mal für angemeldet. Und das war dann eigentlich so der nächste Wettkampf, den ich mitgemacht habe. Aber ich glaube, erst 2016 war das dann schon. Also April 2016, wo ich dann hier mal den Heidelberger Halbmarathon gemacht habe. Und also schon sehr amateurmäßig. Ich war überrascht, dass es auf einmal den Berg hochgeht. Und dann, ich weiß, also so richtig angeschaut habe ich mir die Strecke vorher nicht, ehrlich gesagt. Und dann weiß ich noch ganz genau, hier kommt dann so, ich weiß nicht, nach 10 Kilometern oder sowas ist man dann an einem höchsten Punkt. Da steht so ein Schild, höchster Punkt. Ich dachte mir, oh super, da habe ich das jetzt geschafft. Jetzt geht es nur noch bergab und heim. Ja, falsch gedacht. Weil es war zwar der höchste Punkt, aber es geht schon auch noch mal zweimal steil hoch. Und ja, ich meine, ich habe klein angefangen. Ne? Und dann war das also mein erster Wettkampf. Ich hatte da dann total Spaß dran, auch wenn ich überrascht wurde von dem Steilberg hoch. Und ja, habe dann aber das Laufen beibehalten und habe mich dann auch für noch weitere Wettkämpfe angemeldet. Habe auch mal so 10 Kilometerläufe hier in der Region mitgemacht. Und irgendwann fiel dann diese Schallmauer von 40 Minuten, bin ich das erste Mal dann unter 40 gelaufen. Und da habe ich dann auch meinen damaligen Trainer kennengelernt, der dann nämlich im Ziel auf mich zugegangen ist und gefragt hat, ja, wer bist du eigentlich und hast du eigentlich einen Verein oder willst du nicht mal bei uns vorbeischauen? Das war der Christian Stang. Und dann ging das so richtig los eigentlich mit dem ordentlichen Training.
Und Christian Stang ist natürlich in der Laufszene durchaus ein bekannter Name. Einerseits war der selber mal zu seiner aktiven Zeit ein sehr erfolgreicher Läufer, ich glaube vor allem über die 3000 Meter Hindernis und dann, genau, Vereinstrainer, auch lange für Studenten, WMs etc., also Universiade und sowas, glaube ich, auch für den Laufbereich zuständig gewesen. Das heißt, der hat dich dann, ich glaube, er war immer für die MTG Mannheim, hat er dich dann zur MTG Mannheim dazugeholt?
Genau,
so. Und da bist du dann quasi in eine leistungssportliche Trainingsdynamik, sag ich mal, reingeschlittert.
Genau, reingeschlittert ist ein gutes Wort dafür. Und
Hattest du eine Ahnung, was dich da erwartet? Trainiert. Weil 40 Minuten ist ja schon erstmal ein Wort, das ist ja schon echt ein Brett, muss man sagen. Aber trotzdem zwischen 40 Minuten, hast du ja selber gesagt, so machst halt so dein Ding und klar, bist dann immer besser geworden. Zu dem, was wahrscheinlich oder wie dann dort in der Trainingsgruppe trainiert wurde, ist ja wahrscheinlich trotzdem nochmal eine andere Welt gewesen, so ein bisschen.
Ja, das war eine ganz andere Welt. Ich hatte auf einmal einen strukturierten Trainingsplan. Ich hatte einmal die Woche eine Intervallsession auf der Bahn. Wir haben Fahrtspiele zusammen gemacht. Wir haben auch mal Longruns zusammen gemacht. Und natürlich habe ich vorher auch auf dem Weg zu diesen 40-Minuten-Knacken das erste Mal habe ich natürlich gemerkt, hey, wenn ich ab und zu mal schnell laufe, dann werde ich besser. Und wenn ich mehr trainiere, werde ich besser. Und ich habe ja gesehen, irgendwie liegt mir das ganz gut. Und sonst wäre ich ja auch wahrscheinlich nicht so diese Zeit angegangen und habe ja auch gemerkt, so von 41 Minuten auf 40,5 auf dann unter 40 auf einmal, ich habe ja schon auch einen Fortschritt gemerkt und das hat mich ja auch irgendwie angetrieben, dass ich gesehen habe, hey, wenn ich da ein bisschen was investiere und da trainiere, ich habe da vielleicht auch ein Talent für und ich habe da vor allem Spaß dran. Und dann da diese zufällige Begegnung bei dem Wettkampf, das war ein Glück, wirklich.
Mit so einer medizinischen Ausbildung als Hintergrund haben wir ja schon auch mit der Maike hier besprochen, dann ist es ja relativ schnell, dass man sich auch über Physiologie Gedanken macht. Hast du das auch gemacht? Hast du dir dann über Training auch Gedanken gemacht? Oder war das etwas, wo du gesagt hast, nee, okay, das lasse ich jetzt einfach mal den Trainer machen oder die Trainingsgruppe machen und dann mache ich mir jetzt nicht auch noch ein Internetbild dazu oder ja, schaffe mir eine gesunde Dreiviertelbildung an. Also wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich meine, 2016 war das ja ungefähr. Da war ich dann gerade mal 2 Jahre in meinem Medizinstudium drin. Da hat man jetzt nicht so groß den Plan von Sportmedizin zum Beispiel oder Trainingsphysiologie. Und da denke ich, ist es viel mehr wert, wenn man sich auf die Erfahrung von einem Trainer verlässt, wie jetzt zum Beispiel der Christian, der wirklich jahrelang Erfahrung A, als selber Athlet hat und B, auch als Coach von diversen, wirklich auch begabten Athleten. Und das ist, denke ich, eher der Schlüsselpunkt gewesen.
Ja, und dann bist du Läuferin.
Genau, gib uns mal kurzes Wrap-up ja. über aktuelle Bestzeiten. Einfach nur, um mal auch so ein bisschen die Entwicklung zu sehen von knapp unter 40 Minuten zu, was hast du dann gemacht? Also du bist davor einmal Halbmarathon gelaufen und so weiter, bist inzwischen wahrscheinlich ein bisschen häufiger Halbmarathon und auch Marathon gelaufen. Wo hat dich das dann hingeführt läuferisch?
Meine 10-Kilometer-Bestzeit ist bei plus minus, ich weiß es nicht auf die Sekunde, aber ungefähr 35,40. Und meine Marathon-Bestzeit bin ich letztes Jahr in Frankfurt gelaufen. Das ist eine 2 Stunden 44.
Also das ist schon richtig ordentlich ja. schnell.
Danke.
Ja, vor allen Dingen ist das ja schon was, wo man auch über eine rein läuferische Karriere ja nachdenken könnte. Aber das war ja viel zu langweilig. Ja, wann ist denn der Abzweig in Richtung Multisport? Weil da, wo du jetzt ja bist, da ist nichts mehr mit einfach Sport machen, weil da muss man einen Bus mitnehmen, wenn man zum Wettkampf fährt. Ja.
Ja, das ist wirklich ein spannender Aspekt, weil das ist genau der Punkt, Ralf, du hast schon gesagt, mit einer 35, da würde ich jetzt auch mal sagen, ist bei einer 244 nicht zwangsläufig das Ende der Fahnenstange. Also nee, rein, was heißt logisch, aber ich sag mal, wenn man das so wie ich aus so einer Laufbubble kommt und dann einfach so weiterdenkt, dann könnte man auf jeden Fall, es wäre absolut legitim zu sagen, Mensch, ich lote läuferisch da meine Grenzen aus und gucke mal, ob es vielleicht auch unter 2 Stunden 40 zum Beispiel oder so noch geht. Was hat dich dazu gebracht, dann so komplett nochmal anders abzuzweigen, sage ich jetzt mal. Einfach, weil es sind ja auch andere Wettkampfformate am Ende. Ja?
Ja, ganz andere Wettkampfformate und auch ein ganz anderes Training so gesehen. Das sind eigentlich auch verschiedene Punkte. Also das Radfahren habe ich ja irgendwann dazugenommen und habe gemerkt, einfach, das kann ich sogar noch ein bisschen besser als das Laufen. Und das ist von den drei Disziplinen, Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, ist das Fahrradfahren tatsächlich das Beste. Das ist natürlich schwer einzuschätzen, weil man beim Laufen diese harten Zeiten natürlich super vergleichen kann mit anderen Läufern. Aber das Radfahren liegt mir eigentlich noch mehr und macht mir auch viel Spaß. Und deswegen, das wollte ich halt auch machen, weil es mir eben Spaß macht und weil ich da eben auch irgendwie ein Talent für habe. Und dann bleibt einem ja kaum was anderes übrig, als Multisport zu machen. Und außerdem denke ich auch, die Zeit als ich nur Läuferin war, da war ich auch ein bisschen anfälliger, denke ich, für Verletzungen. Ich hatte auch mal so eine Ermüdungsfraktur. Das ist natürlich alles blöd. Und seit ich jetzt nicht mehr über 100 Kilometer die Woche laufe, sondern aktuell vielleicht 80, komme ich damit besser zurecht. Und ja, irgendwie dieses Multisport, da bin ich auch konkurrenzfähiger. Wenn man sich jetzt überlegt, eine 2,44 Marathon, das ist gut und vielleicht will ich auch mal irgendwie die 2,40 probieren anzugehen irgendwann eines Tages. Aber auch dann muss man sich überlegen, ja, was läuft denn die deutsche Spitze? Und das ist halt eine 2,24. Und die Olympianorm geht eher in die Richtung 2,25, 2,24. Das ist natürlich Welten nochmal, also 20 Minuten, das ist enorm viel auf einen Marathon. Und klar, eine 2,44 ist super, aber es ist eben nicht ganz oben. Und ich sehe eher im Triathlon oder auch im Duathlon, sehe ich eher meine Chance, auch noch weiter mich zu messen mit den Allerbesten.
Gut, okay.
Das ist interessant, du bist so bescheiden.
Ich wollte gerade sagen, es ist noch Raum, mich zu verbessern, sagt die zweifache Weltmeisterin.
Das sehe ich noch möglich. Vielleicht sollten wir kurz mal, Ralf, du darfst gerne mal überleiten zu Status Quo, was sind schon die Erfolge im
Duathlon? Ja, wir hatten das ja im Intro schon kurz angemerkt. Also erstmal Duathlon, darfst du mir dann gleich nochmal kurz erläutern, wie du dazu gekommen bist und was da tatsächlich Tango ist, Wettkampfformen und so weiter. Du bist da zweifache Weltmeisterin. Dazu muss man natürlich wissen, dass du im vergangenen Jahr das als Entree zu einer zweiwöchigen Monster-Tour gemacht hast. Ja, mit nämlich genau der WM in Zofingen mit einer E-Sport sehr wichtigen Wettkampfserie. Das ist eine ganz spannende Sache. Da wusste Philipp noch gar nicht, dass es das gibt in diesem Leben. Ja, plus die Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza als noch nicht mal krönender Abschluss, weil danach kam ja erst die E-Sport-Finale ja, auf der Bühne in Dubai. Ja, so geht das nämlich da ab. Ja, hallo. Ja, also nimm uns mal mit auf diese Reise alleine. Also ne, Achtung, ja, kleiner Alert, don't do this at any time, not at home oder at any time. Aber du hattest ja auch Zweifel bei dieser Reise, ne? Bei diesen 2 Wochen, die du davor hattest, ja?
Ja, ich habe mir da sehr viel vorgenommen letztes Jahr im Herbst, aber rückblickend alles richtig gemacht. Es war ein unvergesslicher Herbst letztes Jahr. Also erstmal, Duathlon ist eben, gehört dem Dachverband Triathlon an. Also Duathlon besteht auch aus drei Abschnitten, wie der Triathlon. Also Triathlon ist ja Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen und Duathlon ist Laufen, Fahrradfahren und nochmal Laufen. Und das ist nicht mehr so bekannt, wie das vor 20 Jahren war, seit eben der Triathlon seinen Hype erlebt hat. Früher war das viel bekannter, gab viel mehr Wettkämpfe, viel größere Wettkämpfe und auch eben dieser besagte Powerman in Zofingen, der war früher, wenn man jetzt mal 20, 30 Jahre zurückschaut, war das mehr so ein Kaliber wie der Ironman Hawaii und hat leider jetzt aber total an Popularität verloren, seit eben der Triathlon so berühmt ist und seit alle Triathlon machen wollen, spätestens seit der Triathlon eben olympisch geworden ist. Aber der Duathlon hat eben auch als Sportart und als Disziplin große Vorteile, nämlich für diejenigen, die da so reinrutschen wie ich und die jetzt nicht, seit sie kleine Kinder sind, schwimmen, weil man eben läuft, Fahrrad fährt und läuft. Hat aber auch wieder andere Herausforderungen und es fühlt sich auch im Rennen ganz anders an als ein Triathlon, auf diese müden Laufbeine Fahrrad zu fahren und dann nochmal wieder zu laufen. Das ist ein anderes Renngeschehen. Aber genau, ich habe da im Herbst 2024 meinen Weltmeistertitel in der Langdistanz erfolgreich verteidigt in Zofingen. Und das war ein toller Wettkampf dort. Das wird mit ganz viel Herzblut organisiert und habe da gerne mitgemacht. Das ist auch ein sehr anspruchsvoller Wettkampf, weil der sehr viele Höhenmeter auch hat, die man da sowohl beim Laufen als auch beim Fahrrad von überwinden muss. Und
diesmal wurdest du nicht mehr überrascht, weil du kanntest diesmal die Strecke.
Ja, ja, ganz so amateurhaft wie beim Heidelberger Halbmarathon 2016 bin ich nicht mehr. Genau. Mittlerweile ist alles optimiert. Ich kenne die Strecken, ich kenne meine Power, ich bin aerodynamisch auf dem Fahrrad. Also alles ist mittlerweile super. Genau, und dann bin ich da in Zofingen an die Startlinie gegangen und habe da den Powerman in Zofingen mitgemacht und bin Weltmeisterin geworden. Und diese Strecke, das ist dauert auch um die 7 Stunden, weil man läuft erst 10 Kilometer mit vielen Höhenmetern, dann fährt man 150 Kilometer Fahrrad auch nochmal mit, glaube ich, 1.500 Höhenmetern. Und dann läuft man nochmal knapp 30 Kilometer. Das sind auch nochmal wieder einige Höhenmeter. Ich glaube, 400 ungefähr drin.
Ihr müsstet also bei diesen Schilderungen jetzt eigentlich Philipp sehen. Der ist völlig perplex.
Ich habe, glaube ich, ein ganz falsches Bild von Duathlon im Kopf. Ich glaube, in unserem Nachbardorf, also ich komme auch aus dem Schwäbischen, so aus der Gegend von Sindelfingen.
Und ah, echter Ding.
Glaube ich, aus Ehningen bin ich quasi, also habe ich oft ein kleines Dorf bei Böblingen, Sindelfingen dort. Und ich glaube, in einem Nachbardorf in Eitling oder so, da gab es früher
natürlich Echterding.
Wirklich, genau, oder Echterding vielleicht auch, da gab es einen Duathlon, aber das waren ganz andere Distanzen, glaube ich. Da war irgendwie so, ich glaube, 10 Kilometer und dann, frag mich jetzt nicht, wie viel Radfahren, aber lass es vielleicht 40 Kilometer Radfahren sein und dann irgendwie 10 Kilometer, also so in diesen Dimensionen. Genau. Deswegen war ich gerade so 7 Stunden, bevor du dann gesagt hast, so 10 Kilometer laufen, dachte ich mir schon, Moment, was kommt jetzt noch, damit man auf 7 Stunden kommt, aber gut, okay, 150 Kilometer Radfahren und dann nochmal 30 laufen, das ist ja vollkommen verrückt.
Ja, es ist wie im Triathlon. Es gibt Kurzdistanz, Sprintdistanz, Mitteldistanz, es gibt alles Mögliche und gibt es eben im Duathlon auch. Und den du meinst, das ist, glaube ich, echter Ding, da habe ich auch schon mitgemacht. Das ist, ich glaube, 10, 60, 10, oder?
Oder sowas, 10, ja, das kommt, glaube ich, auf jeden 60, Fall eher hin.
10, 40, 5, sowas um den Dreh, da habe ich auch schon mitgemacht, genau. Ja, das ist eine. Und ja, das war dann eben auch letztes Jahr am Programm, dass ich dann nach Zofingen noch 2 Wochen später tatsächlich bei der Ironman WM in Nizza in die Stadt gegangen bin. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich mir vor den Kopf zerbrochen habe, ob das klug ist oder ob ich das wirklich machen sollte.
Also ob das klug ist, da habe ich sowieso immer viele Fragen für Langdistanz Triathlon. Das ist bei uns eigentlich ein Running Gag in den letzten 4,5 Jahren hier. Aber da muss man vielleicht auch nochmal kurz einhaken. Das erzählst du auch so nonchalant, so quasi, ja, dann habe ich noch gedacht, mache ich da mit, mache ich da nicht mit, ist das vielleicht ein Fehler? Da muss man ja sagen, man kann ja auch gar nicht einfach so mitmachen. Also du müsstest ja wahrscheinlich jetzt uns noch erläutern, wie du überhaupt dir diese Teilnahme erkämpft hast, weil das ist jetzt auch nicht ganz so einfach und so trivial. Das heißt, du hast ja dann offensichtlich schon in diesem Jahr oder im Vorjahr, weiß gar nicht, wie so ein Quali-Zeitraum da ist, irgendwo schon einen ziemlich amtlichen Langdistanz-Triathlon einfach mal gemacht wahrscheinlich.
Ja, man kann beides machen. Man kann sowohl sich in dem Jahr selber qualifizieren, auch die Periode ist in der Regel knapp ein Jahr lang. Ja. Aber in diesem Fall, Merle ist ja jetzt nicht die Freundin von sehr langen Pausen dazwischen. Ne? Also es waren ein paar Wochen dazwischen, aber es war noch in dem Jahr. Ne? Es war auch Nizza, ja.
Es war auch Nizza, genau, der Ironman France war das. Ich habe nämlich überlegt, Ende 2023 war das, habe ich mir überlegt, wo geht die Reise hin? Mache ich Radsport? Mache ich Laufen? Mache ich Triathlon? Und ich kam nach viel hin und her zu der Entscheidung, ich will Triathlon machen und ich will Langdistanz machen, weil ich da wahrscheinlich am besten bin von diesen ganzen Optionen, die mir da zur Auswahl standen. Oder mache ich einfach nur Arzt?
Darf ich eine Frage dazu stellen?
Ja.
Ohne dass ich jetzt, ich möchte dich ungern unterbrechen, weil das ist spannend, aber auf Basis von was hast du diese Entscheidung getroffen? Weil offensichtlich, also Laufen haben wir schon gehört, ja, bist du gut, aber auch aus Training ein bisschen diversifizieren, Verletzungsrisiko ein bisschen mindern, außerdem macht Radfahren Spaß. Okay, so bist du in Duathlon geschlittert, das macht ja schon mal Sinn. Hast selber gesagt, und das wissen wir, weil wir natürlich auch mit schon ein paar Triathlon-Größen hier sprechen durften, Schwimmen ist natürlich schon irgendwo so eine Hassliebe bei vielen, aber es ist halt nun mal relativ relevant, weil wenn man halt natürlich jetzt nicht so gut schwimmt, wird es reichlich schwierig, irgendwie so ein Ding noch zu gewinnen, vor allem in der heutigen Zeit, wo alle ja irgendwie gefühlt keine großen Schwächen mehr haben. Da wärst du ja quasi aber auch eine Quereinsteigerin, außer wir hätten jetzt verpasst, im Eingangsgespräch, dass du versehentlich auch noch neben all dem, was du sonst noch gemacht hast, auch noch von der Jugend an Schwimmerin warst. Aber das heißt, was hat dich dazu gebracht, Triathlon zu wählen bei den anderen zwei Sachen, wo du schon wusstest, dass du sehr, sehr gut bist? Da würde ich jetzt annehmen, habt ihr irgendwelche Daten, Labordaten, Leistungsdiagnostikdaten oder anhand von wie hast du das eingeschätzt? Dass Triathlon aus den Sachen mit der Variable Schwimmen das Beste ist.
Mit der Variable Schwimmen. Also vielmehr stand eigentlich die Option, gehe ich all in Radsport und okay. Als Alternative.
Okay.
Aber das habe ich dann überlegt, das neben einem Hauptjob zu machen hier hauptberuflich an der Uniklinik, weil mit Radsport ist natürlich noch mehr Reisen verbunden, wenn man irgendwelche Etappenrennen macht, Trainingslager, das ist schon schwierig und was für mich ein großer Faktor war, ist auch, ich finde es gefährlich und ich finde Radsport, ich habe ein paar Radrennen gemacht, ich habe UCI-Rennen schon gemacht, ich habe Deutsche Meisterschaften schon mitgefahren, also reine Radrennen. Aber ich finde es stressiger als so ein Triathlon in diesem Pulk zu fahren und es ist immer die Gefahr, stürzt jemand vor einem, fährt man rüber, also es ist schon schwierig. Also war reiner Radsport für mich irgendwie raus, zumal ich ja auch gerne laufe und das wollte ich ja auch nicht aufgeben. So, also Radsport war raus. Laufen, habe ich ja schon erwähnt, war dann irgendwie auch raus, also nur zu laufen. Duathlon war irgendwie raus, weil das ist
wenn man schon alles populär. Gewonnen hat, ist ja auch langweilig dann irgendwie. Ne?
Das ist, ja, es gibt halt zu wenig Wettkämpfe und es ist, also die Fangemeinde oder die Leute, die das auch machen, das ist einfach viel, viel, viel kleiner als im Triathlon. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann muss ich jetzt halt schwimmen lernen. Dann mache ich Triathlon. Und da halt dann eben Langdistanz, weil ich hatte gemerkt auch, zum Beispiel bei der Challenge Davos, das Mitteldistanz-Triathlon, habe ich 2023 gemacht und auch mit meinem doch eher bescheidenen Schwimmen bin ich da auch in dem Profifeld dann schon Zweite geworden und habe dann gemerkt, hey, das ist ja ganz cool, das kann ich ja vielleicht,
wenn ich ein bisschen... Kann das Schwimmen ja gar nicht so schlecht sein, schätze ich.
Philipp, ich bin da schon eher als... eher ganz weit hinten aus dem Wasser gestiegen. Naja, wie auch immer. Aber ich habe mir ja überlegt, ja, wenn ich das jetzt machen will mit Triathlon, dann hilft jetzt nichts. Dann führt kein Weg dran vorbei. Ich muss irgendwie ins Wasser. Das war Ende 2023. Und dann habe ich mir das vorgenommen für 2024. Ich mache einen Langdistanz-Triathlon, zum Beispiel einen Ironman. Ich meine, es gibt ja diverse Anbieter. Und dann ging das Schwimmen los. Und seitdem bin ich halt, also seit Ende 2023, Anfang 2024, bin ich halt dann auch einigermaßen regelmäßig im Wasser. Und ich denke, für die einen wird das viel sein, für die anderen wird das lachhaft wenig sein. Wenn ich sage, ich probiere dreimal die Woche ins Wasser zu gehen, komme auf 9, 10 Kilometer, wenn es gut läuft, in einer Woche. Genau, und da war ich halt dann dran. Und mit dem Ziel, okay, ich mache dann eine Langdistanz. Da muss man schließlich 3,8 Kilometer schwimmen. Und da habe ich mich dann entschieden für den Ironman in Nizza. Der war letztes Jahr im Juni. Und ich habe mich vor dem Hintergrund dafür entschieden, dass die Radstrecke dort sehr anspruchsvoll ist. Die hat 2.500 Höhenmeter. Und das liegt mir natürlich, weil ich gut Rad fahren kann. Insofern, je härter die Radstrecke, desto besser ist es für mich. Und deswegen habe ich überlegt, ich mache den Ironman in Nizza. Muss da irgendwie aus dem Wasser kommen, am besten nicht ganz hinten, kann dann hoffentlich auf dem Rad glänzen und dann irgendwie noch einen guten Marathon hoffentlich hinten rauslaufen. Und das war dann mein Debüt im Langdistanz-Triathlon und hab's irgendwie geschafft, da auf Platz 3 zu kommen. Und das war für mich die Eintrittskarte für die Ironman-WM, weil die Siegerin Lucy Charles, die hatte schon einen Platz. Die musste sich nur verifizieren, weil sie ja schon aus Hawaii vom Jahr vorher ihren Platz quasi bekommen hatte. Das heißt, sie musste sich nicht qualifizieren mit einem Quali-Slot, sondern musste es nur verifizieren. Und deswegen diese beiden Quali-Slots, die dann für die WM ausgeschrieben waren für diesen Wettkampf, die wurden dann weitergegeben an Platz 2 und Platz 3, sprich an die Zweitplatzierte, Barbara Westerath heißt die, und an mich als Drittplatzierte. Und das war für mich irgendwie die Eintrittskarte dann für die Ironman-Weltmeisterschaft, was überraschend kam, aber natürlich ein mega Einstieg.
Also an der Stelle, Philipp und ihr alle, die nicht so im Triathlon zu Hause sind, ja, da hat sie jetzt natürlich ein paar Sachen ausgelassen.
Ich habe so eine Vermutung.
Ja. Da sind einige wesentliche Details ausgelassen worden. Also erstens kannst du ja nicht so ohne weiteres im Profifeld starten. Du musst eine Lizenz ziehen vorher, ja. Diese Entscheidung muss man ja auch erstmal treffen, wenn man noch nie einen Langdistanz-Triathlon gemacht hat. Aber kann man ja mal machen. Dann, korrigier mich, Merle, wenn es falsch ist. Du bist vorher noch nie im Meer so lange geschwommen wie da bei der ersten Premiere. Ja, mit Salzwasser und Wellen und so weiter. Ja, das war absolut Neuland für dich. Ja, also in deiner stärksten Disziplin einfach mal gar keine Ahnung zu haben. Ja, du warst wahrscheinlich nur überrascht, dass es keine Höhenmeter gab. Ja, also aber Wellen gab es wahrscheinlich. Ne? Dann sagt sie so nebenbei, nee, Radfahren ist mir zu gefährlich. Wählt aber dann ungefähr die gefährlichste Strecke, was Abfahrten mit dem Zeitfahrrad angeht, also mindestens in Europa. Weil der Downhill-Part beim Ironman France ist tatsächlich nicht gut vom Asphalt, also mindestens da nicht gut gewesen. Und es ist auch fies von den Kurven. Also das ist nicht...
Ja. War das nicht, das war doch letztes Jahr die Strecke...
Bisschen anders.
Ich erinnere mich an die Szene, dass doch Patrick Lange von euch gefilmt wurde und gesagt hat, bitte filmt das nicht, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau.
Exakt. Ja, also das sind so die Geschichten. Ja. Und dann noch diese kleine, wie ich finde, sehr charmante Episode. Du warst ja für das Profifeld auch ein absoluter No-Name. Ja? Also dich kannte ja völlig überraschend in der Szene erstmal niemand. Ja. Schon gar nicht Lucy Charles Barkley, ja, die halt als Weltmeisterin nach einer Verletzung dahin kam, musste da ihren Platz bestätigen. Aber du kanntest sie natürlich, ja. Und bist dann erstmal vorher, es gibt ein ganz sweetes Bild, wo die beiden vorher da stehen, weil Merle hingegangen ist und sich natürlich erstmal ein Selfie geholt hat, ja. Was hat denn, also Lucy ist ja eine unfassbar freundliche Person und eine total nette, wie soll ich sagen, Wettkämpferin ja auch. Ja? Also die würde ja jetzt niemals irgendwie unfair oder was auch immer sein. Was hat die denn bei der Siegerehrung gesagt, als du dann wieder neben mir gestanden hast?
Ja, das war ganz lustig, weil ich bin, man muss dann zu so einem Elite- oder Pro-Briefing gehen. Es gibt ja Age-Grupper-Briefings, es gibt auch für die Profis, gibt es dann auch nochmal ein eigenes Briefing. Und dann bin ich nach dem Briefing zu Lucy gegangen und habe gefragt, ich starte zwar jetzt auch neben dir in einer Profifeld, aber wie wär's, können wir ein Selfie machen? Und dann haben wir ein Foto gemacht und das habe ich dann hochgeladen und so. War ganz lustig. Und dann haben wir kurz geredet, aber es war natürlich eine große Schlange, weil ich war natürlich nicht die Einzige, die mit dem Star ein Foto machen wollte. So, und dann, wie du sagst, die ist aber total sympathisch und nett gewesen und hat sich auch die Zeit genommen. Und dann haben wir da kurz geredet. Und dann habe ich sie auch gefragt, dann im Zielbereich so, und erinnerst du dich? Und sie hat sich erinnert an mich und war total nett und hat mich beglückwünscht. Und das war eine ganz nette Begegnung. Und wir haben uns dann weil wir es vorhin schon einmal angedeutet hatten, welche Richtung es auch noch geht, auch bei anderen Rennen dann auch wieder getroffen, aber virtuell, nämlich bei virtuellen Radrennen. Ja. Da sind wir dann auch wieder gegeneinander gestartet.
Ja, ne? Also wenn schon Einstieg, dann steigt man gleich mit der Weltmeisterin ein, verstehst du, ja?
Klar, und ja. Platz 3 beim ersten Langdistanz-Triathlon-Event ist.
Du hast eins noch nicht richtig gemacht, du musst an den Füßen von Lucy Charles immer dranbleiben beim Schwimmen. Dann bist du richtig unterwegs. Ja? Ja, das Problem jetzt nochmal für alle, die Lucy Charles Barkley nicht so auf dem Schirm haben. Die kommt aus dem Schwimmen, ist eine herausragende Schwimmerin, auch im Becken bei den britischen Meisterschaften mehrfach auf den Langdistanzen extrem gut platziert. Die schwimmt ungefähr grob alles in Grund und Boden, was nicht schnell genug weg ist, von den Männern. Ja. Ja, also nicht bei den Frauen, sondern die schwimmt in der Regel, wenn die Männer nicht viel Vorsprung haben, schwimmt die Profimänner auf. Ja, also das ist mal eine ganz andere Liga, aber gegenüber eigentlich allen anderen Frauen im Profifeld, ja, also so schwimmt Lucy Charles Barkley, ja, das ist natürlich unfassbar, enorm, ja. die schwimmt natürlich, seit sie wahrscheinlich gehen kann, ja, also das ist ja. eine andere Geschichte, ne? Ja. Nehmen uns aber nochmal mit bei diesem ersten Langdistanz-Triathlon. Du kommst dann ja in diesem Profifeld einfach nicht vorne, sondern hinten aus dem Wasser raus. Dann ist natürlich, sind zwei Dinge, die einen natürlich erwarten. Das eine ist, du bist halt weit hinten und musst irgendwie aufholen, aber du holst dann eben auch auf und überholst ja praktisch die ganze Zeit Konkurrentin, was ja wieder ein gutes Gefühl ist. Ja? Wann wurde dir denn klar, dass das in Richtung Podium gehen kann? Ja? Weil du hattest ja jetzt noch keine Ahnung, was auf dich jetzt auch über die Länge der Distanz auf dich zukommt, ne?
Das stimmt. Ich wusste ja ungefähr, wie ich aus dem Wasser komme, weil wenn man dann in die Wechselzone reinläuft, dann sind die ganzen Profifahrräder in einer Reihe stehen da quasi und man sieht dann, wie viele Räder stehen denn da noch. Also weiß man auch ungefähr, wie viele Leute sind vor mir und wie viele Leute sind hinter mir und viele Räder standen da nicht mehr. Insofern wusste ich ungefähr, an welcher Position ich bin und wusste auch ungefähr, was vor mir noch so sein wird an Konkurrenz. Und ja, ich habe tatsächlich dann, als ich dann die ersten ein, zwei Leute überholt habe bei dem Rennen, habe ich dann überlegt, okay, jetzt müssen noch so und so viel vor mir sein, jetzt müssen vielleicht noch so und so viel vor mir sein. Aber ich habe natürlich mein Ding gemacht, weil letztendlich, was die anderen machen und auch was die anderen trainiert haben und wie gut oder wie schlecht die an dem Tag sind, das liegt ja überhaupt nicht in meiner Hand. Insofern, ich hatte meinen Plan vor mir, ich hatte meinen Garmin, ich hatte mein Wattmesser und wusste, das kann ich und das muss ich jetzt nur halt irgendwie abspulen. Und das war halt der Plan. Und ich meine, bei so einem Ironman oder bei so einem langen Rennen, da kann so viel passieren. Insofern dieser Moment zu wissen, es geht vielleicht Richtung Podium, der kommt erst spät. Weil ich meine, jeder, der schon mal Marathon gelaufen ist, der weiß, wie selbst die letzten 5 Kilometer, und das ist innerhalb von einem Ironman, ist es sehr wenig, wie selbst die letzten 5 Kilometer echt auch wehtun können oder auch einem den ganzen Plan nochmal verhunzen können. Und das ist natürlich im Langdistanz-Triathlon nicht anders. Also auf den letzten 5, 10, 15 Kilometern kann noch eine Menge passieren. Insofern nicht zu früh freuen, aber auch nicht zu früh aufgeben. Das Rennen ist lang. Und bei mir war es so, glaube ich, ab Halbmarathon-Marke, dass ich dann gedacht habe, hey, jetzt nur noch heimbringen. Da wusste ich dann ungefähr, in welcher Position ich bin. Aber klar, auch da, es kann immer noch einiges passieren. Das Rennen ist lang. Man muss geduldig sein.
Und dann nach dem Erfolg, initialen Erfolg, wo dich jetzt im Vorfeld in der Triathlon-Szene vielleicht noch nicht ganz so viele Leute auf dem Schirm hatten, überhäuft worden mit Sponsoring-Angeboten, Management-Anfragen und dergleichen?
Nee, leider nein. Ich denke, ich bin immer noch ein relativ No-Name in der Szene. Ich glaube nicht, dass mich so viele kennen oder so viele auf dem Schirm haben. Ich mache auch jetzt nicht so viel online. Klar, ich habe einen Instagram-Account und ich probiere da auch so ein bisschen Einblicke in mein Training und in meine Wettkämpfe zu geben und ich habe da auch Spaß dran. Aber ich habe jetzt keine riesige Follower-Gemeinschaft, die da dran ist.
Würdest du sagen, das ist heute mit entscheidend im Triathlon-Bereich? Weil das ist spannend, das ist ja was, was wir im Laufbereich auch häufiger diskutieren oder auch mit unseren Gästen diskutieren, auch mit jungen Athletinnen und Athleten, was heute maßgeblich und ausschlaggebend ist, um vielleicht so einen Schritt Richtung Profisport schaffen zu können, wenn man das denn möchte. Und da ist ja oft so, wir haben im Laufbereich, wenn es eine olympische Disziplin ist, ja vielleicht sogar noch den Vorteil, dass, wenn das jemand möchte, es gewisse staatliche Fördermechanismen natürlich noch gibt mit Bundeswehr, Polizei etc. Mhm. In anderen Bereichen, ja, Triathlon, Langdistanz-Triathlon zum Beispiel, ist das ja so nicht gegeben. Das heißt, man muss sich immer irgendwo privat ja finanzieren. Ist das auch dein Eindruck, dass heutzutage, also sportlicher Erfolg, nice to have, und jetzt können wir ja schon mal einen Vorgriff machen, weil Ralf hatte schon gesagt, du bist ja dann wenige Wochen später, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da dazwischen war, dann auch bei deiner ersten Langdistanz-WM gestartet. Ich nehme jetzt mal das Ergebnis auch nochmal kurz vorweg. Du bist 14. geworden.
Ja.
14. Ich finde das geisteskrank gut, ja, ehrlich gesagt. Also 14. in, okay. Du bist, das ist deine zweite Langdistanz und das ist die erste Triathlon-WM, die du gemacht hast, Langdistanz-WM. Und da bist du 14. geworden. Das finde ich ehrlich gesagt für mein Dafürhalten finde ich ziemlich krass. Deswegen, wie schätzt du das ein? Ist das wirklich so ein Ding? Also Erfolg ist ja offensichtlich erstmal da, dafür, dass du ja in dem Metier noch, glaube ich, kann man ja schon noch sagen, ohne dass das despektierlich ist, du bist ja noch ein Rookie, ne, am Ende des Tages. Und da könnte man ja annehmen, dass da vielleicht noch viel mehr kommen kann. Trotzdem Social Media sehr wichtig?
Also klar, ein bisschen für Aufmerksamkeit habe ich auch gesorgt und die einen oder anderen Ohren haben das schon auch gehört, was ich da so abgeliefert habe. Aber ich denke, ja, es ist wichtig, was man online so präsentiert, sage ich mal, oder was man online für Einblicke auch gibt, weil es gibt, es geht nicht ohne. Also es ist natürlich nicht der ausschlaggebende Faktor, aber ganz ohne kommt man, glaube ich, nicht durch. Und man muss sich auch mal überlegen, vor welchem Hintergrund macht man das. Bin ich jetzt hauptberuflich Sportler, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn es bei mir, wenn ich eigentlich hauptberuflich ja eigentlich was komplett anderes mache und ich da ja zum Glück auch vom Sport so gesehen nicht leben muss. Also ich
kostet aber auch ein bisschen was, was du ja machst.
Ja. Ne?
Also das ist jetzt auch nicht ganz der allergünstigste Sport, den du dir ausgesucht hast.
Das ist eine Materialschlacht, ist der Triathlon, da hast du schon recht. Genau. Nee, das geht nicht ohne. Das ist ein essentieller Bestandteil. Leistung ist das eine, aber Präsenz ist das andere. Man braucht irgendwie Zuhörer. Ja. Oder Zuschauer.
Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Umweg in deinem Sommer genommen, ja, damit klar wird, wie außergewöhnlich dann der weitere Herbstverlauf war. Ja, also ne, qualifiziert für die WM, die dann wieder in Nizza war. Ist ja klar, kommt dir entgegen. Du bist natürlich nachvollziehbar auch mit einem sehr guten Gefühl dorthin gefahren. Hattest aber vorher ein bisschen Zofing und hattest vorher auch noch ein bisschen E-Sport gemacht. Wie war denn dann die erste WM? Also Wiedersehen mit Lucy Charles Barkley, aber auch mit allen anderen.
Genau so ist es. Ja, das war natürlich dann eine gute Überraschung nach dem Ironman France, dass ich mich dafür qualifiziert habe. Aber da musste ich natürlich noch mal ein bisschen die Saison überdenken und mir dann Gedanken machen, was will ich denn überhaupt? Will ich jetzt wirklich, weil ursprünglich war der Plan einfach für September, ich starte in Zofingen, mache den Langdistanz-Duathlon. Nun kam irgendwie diese Ironman-WM dazu und dann, die war zwei Wochen später, dann habe ich erst überlegt, das ist aber ganz schön nah aneinander, mache ich das oder mache ich das nicht? Dann habe ich aber überlegt, komm, das ist jetzt eine super Chance, wenn dann jetzt mit den besten Messen, das ist natürlich total cool und anders als jetzt auf Hawaii, ist es ja auch viel unkomplizierter, nach Nizza zu fliegen oder zu fahren oder zu reisen, wie auch immer. Und deswegen fiel dann die Entscheidung, okay, ich mache das jetzt auch. Und das ist natürlich eine Strecke, die mir eben auch liegt, wo ich vielleicht potenziell auch nochmal glänzen kann. Und deswegen habe ich dann mich entschlossen, ich mache jetzt Zofing und ich mache Nizza. Ich mache beides, obwohl es so nah aneinander ist. Und wenn man dann aber dort auf einmal an der Startlinie steht oder in dem Pro-Briefing sitzt mit all den anderen, ich glaube, es waren 50 Profis, dann fühlt man sich auf einmal schon ganz schön klein. Und dann steht man da an der Startlinie, die Sonne ist noch nicht mal richtig aufgegangen und alle machen da ihr Warm-up und im Wasser und schwimmen sich ein. Und ich stand da und dachte so, puh, das ist ein Brett jetzt, was da gleich kommt. Also da wurde mir schon auch ein bisschen mulmig, weil ich dachte, das ist ein ganz schöner Happen, den ich mir da jetzt vorgenommen habe, mich mit den einen da jetzt zu messen und mit denen jetzt in dieses Rennen zu gehen. Aber es war auch total cool. Und klar, schwimmen war jetzt okay, es war jetzt ein bisschen besser auch nochmal, habe ich als im Juni, bin ich im September nochmal, ich glaube, 2 Minuten schneller geschwommen. Aber auch da habe ich natürlich schon Minuten liegen lassen. Aber woher soll es auch kommen? Ich schwimme jetzt noch nicht lange, ich bin dran, ich mache einen Fortschritt, aber es dauert eben. Und dann bin ich dort eben aus dem Wasser und habe dann gehofft, dass es ähnlich läuft wie im Juni, nämlich dass ich dann nach und nach ein paar Leute einsammle. Aber es war zäh, also es hat ein bisschen gedauert, bis dann ich die ganzen Leute dann in sichtbarer Nähe hatte. Und
aber das kann ja keine Überraschung für dich gewesen sein, dass bei einer Weltmeisterschaft im Ironman, ja, also einer doch dann deutlich entwickelteren Sportart, als vielleicht jetzt Duathlon derzeit ist, da auch die ein oder andere Rad fahren kann.
Das stimmt, ja, die können alle sehr gut Radfahren, ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist es auch was anderes, als wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt vorne aus dem Wasser komme und vielleicht auch eine kleine Gruppe habe, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich dann, wie ich jetzt alleine aus dem Wasser komme und alleine jetzt die anderen Leute jagen muss. Man muss für die jetzt nicht so in der Triathlon-Bubble sind, dazu sagen, dass in den Langdistanzen ist Windschattenfahren zwar verboten, also es gibt so eine Regel und es gab auch so Messgeräte quasi, die einem das angezeigt haben, Race Ranger heißen die, ob man jetzt diesen Abstand einhält oder eben nicht. Und es fahren natürlich auch Kampfrichter auf Motorrädern dann immer zwischen den Profis und gucken, dass eben auch dieser Abstand eingehalten wird. Aber dennoch, wenn ich jetzt mit 3, 4, 5 Leuten trotz legalem Abstand fahre, dann ist es eine andere Renndynamik, als wenn ich da alleine hinterher fahre. Und das kommt mir natürlich dann nicht zugute, dass ich spät aus dem Wasser komme, weil ich dann diese Gruppen verpasse. Und dann war ich irgendwie auf mich gestellt und musste dann mein eigenes Ding machen.
Ja, das ist ja trotzdem irgendwie ganz, ganz, ganz gut gelaufen. Vor allen Dingen, weil du beim Laufen ja wirklich noch erheblich Konkurrentinnen eingesammelt hast.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, mehr beim Radfahren oder mehr beim Laufen noch eingesammelt? Ja, ich glaube, beim Laufen kann es natürlich auch sein, wenn Leute drüber sind, ne, genau, oder schon energetisch, genau, dass du dann trotzdem, ja, Leute noch einsammelst. Aber und du bist ja dann wiederum dafür auch wiederum eine sehr gute Läuferin. Mehr beim Laufen hinten raus oder beim Radfahren noch?
Da muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal in die Liste gucken. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr beim Radfahren, okay, geholt als beim Laufen. Aber insgesamt war es ein bisschen anders, als ich mir das vorher überlegt hatte. Ich dachte eigentlich, dass ich auf dem Rad früher mehr Leute bekomme, mhm, und beim Laufen eher weniger dann noch kriege. Aber es hat sich dann irgendwie anders gezeigt an dem Tag. Und ja, ich konnte dann beim Laufen, da stand mein Freund dann eben auch da. Ups, jetzt lasse ich meinen Kopfhörer fallen. sorry, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört.
Nee, alles gut.
Genau, dann habe ich beim Laufen auch dann eben zugerufen bekommen, okay, ich bin jetzt an Position so und so, ich habe jetzt nach vorne die und die Lücke, nach hinten die und die Lücke. Das wusste ich dann ja auch. Auf dem Rad weiß man das ja nicht so genau, es sei denn, man hat die Leute halt in sichtbarer Nähe. Und wusste dann eben während des Rennens ungefähr auch, wie es um das Feld mich um mich herum besteht. Und in Nizza, dieser Kurs, ist halt eben auch, besteht aus 4 Runden. Und man kommt sich auch immer entgegen. Das heißt, man sieht ganz genau die Abstände, werden die größer, werden die kleiner. Man kann auch mal in die Gesichter gucken, was passiert so mit den anderen, wie fühlen die sich so.
Und das ist vor allem schön, wenn man sich selber noch gut fühlt, ne? Das ist die Angst genau, der Leute, die vor dir noch sind.
Genau. Und das ist natürlich mega cool, wenn man dann sehen kann, okay, die Lücken werden irgendwie kleiner. Aber auch da, ich meine, wenn man jetzt sagen wir mal, eine Minute Lücke hat, die muss man auch erstmal zulaufen. Eine Minute klingt jetzt nicht so viel, aber das sind doch schon einige Sekunden auf dem Kilometer, die man dann da, ja, schneller laufen muss, um an die Leute ranzukommen, um sie dann zu überholen und diesen Abstand dann zu halten. Ja. Also das ist nicht so ohne.
Also wenn man aber trotzdem dann nochmal reinguckt in das Rennen, ja, das gibt es ja bei YouTube, könnt ihr gerne mal machen. Also du bist jetzt nicht andauernd im Bild, völlig überraschend, ja, weil eine gewisse Laura Philipp relativ lange ziemlich weit vorne war und das Ding ja gewonnen hat. Aber wenn du im Bild warst, hattest du doch ein, wie soll ich sagen, provokativ lächelndes Gesicht. Ja, und dir ging es ja offensichtlich relativ lange, relativ gut auf der Laufstrecke. Du bist auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht mit Sonnenbrille gelaufen. Ja, also Laura läuft ja zum Beispiel fast immer mit Sonnenbrille. Das heißt, du hattest schon offenes Visier, ja, weil viele versteckten sich ja hinter den Brillen, um auch ihren Zustand vielleicht ein bisschen zu kaschieren, ja. Also du hattest schon irgendwie noch Spaß beim Laufen, hatte ich den Eindruck.
Ja, so viel Spaß, wie man eben im Ironman
ja,
hat.
Ja, klar.
So viel Spaß, wie man im Marathon machen kann nach dem Vorfeld.
Nee, also ehrlicherweise, man steigt eigentlich vom Rad und denkt sich, puh, also jetzt noch ein Marathon, das muss nicht unbedingt sein. Reicht jetzt auch.
I feel you. Also ich habe das noch nie gemacht, aber das würde ich mir auch denken wahrscheinlich.
Also, ja, frisch ist man ja natürlich nicht. Aber ich meine, was ist das für ein cooles Erlebnis? Ein Ironman-WM. Ich dabei zu sein. Insofern, ich habe das Beste draus gemacht und habe es auch probiert, ein bisschen zu genießen, weil ich meine, das ist eine coole, einmalige Gelegenheit da gewesen, da am Start zu sein. Insofern habe ich es ein bisschen probiert, auch zu genießen und auch ein bisschen das Gefühl mitzunehmen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil natürlich wurde es hart hinten raus. Und ja, ich bin auch vielleicht ein paar Sekunden langsamer gelaufen, als ich eigentlich wollte. Ich bin 3 Stunden 4, 5, irgendwie sowas, glaube ich, gelaufen. Ich wollte eher so 3 Stunden 0 laufen. Ja, gut, ist so. Aber ich kam ganz gut durch und konnte ja auch Leute in dem etwas langsameren Tempo, als ich eigentlich ursprünglich mir überlegt hatte, konnte ich dann ja trotzdem Leute einsammeln. Und da muss man sich halt dann während des Rennens neue Pläne machen und dann halt nicht 4:15 laufen, sondern dann halt eher 4:25 angehen. Und dann ist es halt so, da muss man eben reinhören in sich an dem Rennen und auch an dem Tag. Und dafür habe ich auch einfach ja jetzt nicht jahrelange Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann habe ich mir vorher überlegt, anhand meiner Werte aus dem Training und anhand meiner Erfahrung, die ich jetzt aus anderen Rennen hatte, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es realistisch, zwar optimistisch, aber realistisch, wenn ich jetzt eine 3 Stunden anpeile. Habe dann aber so nach 10 Kilometern gemerkt, ist vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen, habe ein bisschen das Tempo rausgenommen. Aber dann ging es auch gut, dann konnte ich es auch gut durchlaufen.
Nimm uns nochmal so ein bisschen mit auf die emotionale Reise. Also morgens hast du gesagt, mulmiges Gefühl. Ja, wann kam Gänsehaut vor Begeisterung, Freude, Überwältigung?
Das kam, glaube ich, dann erst so richtig, dass man denkt, okay, jetzt ist es gleich soweit. Das kam dann eigentlich, glaube ich, erst auf die letzten Runde von den 4 im Marathon. Das war der eine Punkt. Aber tatsächlich auch, als ich dann aus dem Wasser gestiegen bin, mein Freund hat mich zugerufen, 2 Minuten schneller als im Juni, das weiß ich noch. Da habe ich mich schon mal gefreut, dass ich wusste, okay, weil ich hatte, man hat ja jetzt nicht, also anders als beim Laufen, hat man immer seine Uhr, da kann man mal drauf gucken und sagen, okay, ich habe jetzt hier die Pace, passt. Beim Schwimmen hat man das ja nicht. Da muss man halt irgendwie nach Gefühl schwimmen. Ich hatte keine Gruppe, ich war irgendwie voll alleine, wusste gar nicht, wie ich stehe. Und dann, aber als ich dann auf dem Rad war, das war so der erste Punkt, wo ich so dachte, oh super, jetzt geht's los, jetzt habe ich richtig Lust, jetzt kann ich Gas geben. Das war der eine Punkt. Und dann der andere, denke ich, schon auf der 4. Runde, wo man dachte, okay, jetzt nur noch Runde 4 von 4, dann ist geschafft, jetzt noch einmal rauflaufen Richtung Flughafen, dann Wendepunkt und dann wieder zurück. Jetzt noch irgendwie durchziehen, dann geht's. Und wenn man da im Ziel ist, ist aber eine Mischung natürlich von Gefühlen, weil man ist total erschöpft. Es tut einem auch ein bisschen was weh, aber es ist auch eine Erleichterung. Es ist natürlich auch Stolz. Man freut sich. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich dann sogar auf Platz 14 angekommen bin. Das hätte ich nicht erwartet. Also das kommt dann alles.
Jetzt ist ja Langdistanz Triathlon logischerweise auch so ein Fueling-Game, das haben wir ja schon oft hier im Podcast besprochen. Du kommst natürlich aus einem Bereich, Langdistanz-Duathlon haben wir schon gesprochen, wo das ja wahrscheinlich bei dem einfach zeitlichen Aspekt sicherlich auch schon eine Rolle gespielt hat. Hat sich da für dich was verändert oder hast du da einfach auf deine bewährte Strategie zurückgreifen können? Zeitlich ist ja einigermaßen ähnlich. Klar, beim Schwimmen kannst du dich nicht verpflegen, davor vielleicht, dann geht es auf dem Rad dann halt los. Wie hat sich das für dich so entwickelt in der Kürze der Zeit? Weil es gab ja nur 2 Rennen bisher im Triathlon.
Klar, ich habe natürlich jetzt aus dem Duathlon ja auch schon ein bisschen was an Erfahrung dann sammeln können und aus den langen Rennen. Und auch im Training, sage ich mal, aus langen Radfahrten, wenn man jetzt 4-5 Stunden Rad fährt, dann ist es ja auch eine super Gelegenheit, das alles zu üben und zu optimieren. Und ja, viel hilft viel, nicht wahr?
Ja, man muss es auch vertragen. Auch. Es gibt ja hier gewisse Norweger, die man ja häufig auch als auf Insta sieht, wo man dieses viel hilft viel ja schon wieder mit einem kleinen Fragezeichen auch versehen möchte.
Ja, so weit kam es zum Glück noch nicht, wie bei den Norwegern. Aber ja, genau. Also man muss es, train your gut, also ist ja, sagen ja auch alle immer, muss man natürlich auch trainieren. Und ich kann jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu mir nehmen. Aber auch das ist etwas, was natürlich total wichtig ist zu üben und was man wirklich nicht unterschätzen darf. Und was, denke ich, gerade im Age-Grouper-Bereich häufig unterschätzt wird, wenn die sagen, ja, ich habe doch eine Banane gegessen. Ich so, ja, eine Banane sind halt 100 Kalorien, das ist ja nichts. Ne? Und man muss einfach wirklich, die Speicher müssen voll sein. Das Auto fährt nur, wenn der Tank voll ist. Und so ist es eben auch beim Radsport. Also ich meine, oder beim Triathlon, die Rechnung ist ja leicht. Man hat seine Wattwerte, dann weiß man ja genau, wie viel Energie man braucht. Und das Defizit so klein wie möglich zu halten, das ist eben super, super wichtig, weil wenn das Defizit einfach immer wächst, 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 du kannst nicht mehr leisten dann. Du kannst nicht mehr laufen, du kannst, im schlechtesten Fall kommst du schon nicht mehr die Radstrecke gut durch. Und dann, wenn dann noch ein Marathon hinten rauskommt, also das geht nicht, wenn man nicht genug zu sich nimmt. Und da habe ich natürlich auch im Training probiert, die Menge ein bisschen hoch zu bekommen, aber auch so die richtigen Produkte vielleicht zu nehmen, wo ich merke, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen Salz, man muss so ein bisschen Fructose vielleicht auch mit reinmischen. Und
mischst du selber an, also deine Drinks aus verschiedenen Produkten, sozusagen ein eigenes individualisiertes Produkt?
Ja, ich habe ein bisschen was ausprobiert jetzt in Nizza, also bei der WM habe ich meine eigene Supermischung quasi angerührt gehabt, ja, das stimmt.
Das ist schon ein Business Case, sage ich mal hier.
Ja, absolut. Sind
schon einige Leute, die hier zuhören, angefixt, genau. Sagen so, das brauche ich auch. Vielleicht so klappt es ja dann auch.
Ja, der Zaubertrank.
Ja. Also das wird ja jetzt noch ein bisschen erstaunlicher, weil die Saison ja nicht vorbei war an der Stelle. Ja? Die meisten anderen Profi-Triathletinnen machen ja dann in der Regel Urlaub. Ne? Also 2 Wochen gar nichts oder ein bisschen an den Strand legen oder so. Du bist erstmal wieder arbeiten gegangen, wenn ich das richtig weiß, ja.
Genau.
Und dann kam ja noch die kleine Reise auf die Bühne nach Dubai. Da musst du jetzt allen hier, die nicht so mit dem Radsport zu Hause sind, und Philipp mal erklären, was da überhaupt Tango ist und was das überhaupt für eine Veranstaltung ist, weil das ist auch ziemlich, ziemlich cool.
Bitte schreibt hier in die Kommentare zum Post zu dieser Folge am Freitag, wer das schon vorher kannte. Ich möchte das Gefühl bekommen, dass ich hier nicht der Einzige bin, was das für ein Wettkampfformat ist, bitte. Ja. Also, da helft mir da. Schreibt das gerne mal dazu, wer das schon kannte oder wer nicht. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was Merle da jetzt schildern wird.
Ja, viele kennen das wahrscheinlich nicht genau. Ja, also der Ironman war am Sonntag, Montag war dann die Heimreise quasi und Dienstag war ich wieder in der Klinik. Und dann habe ich ein paar Tage zumindest ein bisschen locker gemacht, was Training angeht, beziehungsweise erstmal ein paar Tage Pause. Und dann musste ich nämlich mein Training ein bisschen umstellen. Und ein bisschen, also ich weiß nicht, den Monat habe ich dann ein bisschen weniger schwimmen, ein bisschen weniger laufen gemacht und ein bisschen mehr mich aufs Rad fokussiert, weil ich mich in diesem grandiosen Herbst 2024 nämlich auch noch für eine weitere Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, nämlich die UCI Cycling eSports Weltmeisterschaft. Und die UCI ist eben der weltweite Dachverband vom Radsport. Und die UCI trägt natürlich diverse Weltmeisterschaften aus, sei es jetzt Cyclocross, sei es Straßenradrennen, Bahn, wie auch immer. Aber eben auch E-Cycling oder E-Sports, Cycling E-Sports. Und viele werden ja das kennen. Man fährt auf der Rolle, Indoor quasi. Man fährt Swift zum Beispiel.
Mhm.
Und hat also dann sein Rennrad, das spannt man sich auf seinen am besten Smart Trainer drauf und fährt dann eben durch irgendwelche virtuellen Welten und kann da in diesen virtuellen Welten auch mit anderen fahren. Aber man kann nicht nur mit anderen fahren, man kann eben auch gegen andere fahren. Okay. Und tatsächlich gibt es in dieser virtuellen Welt auch Wettkämpfe. Und es gibt nicht nur Wettkämpfe, sondern es gibt auch Meisterschaften. Und zwar auch
wer veranstaltet diese Wettkämpfe?
Die UCI.
Genau. Ach so, okay.
Genau. Also jetzt tatsächlich diese Cycling E-Sports Weltmeisterschaft, das ist wirklich von der UCI ausgetragen. Und da habe ich auch jetzt schon mehrmals mitgemacht, durfte mehrmals schon das Team Germany dort vertreten im Nationaltrikot. Aber in diesem Jahr war das eben das erste Mal, dass das nicht nur zu Hause aus dem Wohnzimmer jeder gefahren ist, sondern bis zum Halbfinale ist jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer, wie auch immer, diese Rennen virtuell gegen die anderen gefahren mit seinem Setup, was alles relativ kompliziert ist, auch mit der Verifikation und so weiter. Aber in diesem Jahr war es eben so, dass dann das große Finale nicht zu Hause jeder für sich ausgetragen hat, sondern das stand vor Ort in, also es war nicht Dubai, es war Abu Dhabi, in Abu Dhabi
so ähnlich,
wurde das ausgetragen.
Aber ganz anders,
genau. Ja, UAE, genau. Und das heißt, die Top 20 Männer und die Top 20 Frauen wurden eingeladen, neben nach Abu Dhabi zu reisen und dort zwar virtuell, indoor, also auf dem Trainer mit dem Rennrad in der virtuellen Welt, gegeneinander zu fahren, eben bei der Weltmeisterschaft, aber halt eben alle vor Ort in der gleichen Halle. Also es wurde in so einer Halle mit Zuschauern ausgetragen. Und das war eben dann noch ein paar Wochen später nach der Ironman-WM. Da wollte ich mich natürlich auch irgendwie noch drauf vorbereiten.
Das stelle ich mir jetzt so vor, ihr sitzt in so einer fetten Arena und auf einer Bühne sitzen dann 20 Frauen und dann 20 Männer nebeneinander und da ist so ein fetter Screen und dann sieht man da so ein Leaderboard und sowas. Ist das ungefähr so abgelaufen oder ganz anders?
Tatsächlich. Also die Männer und die Frauen sind nacheinander gefahren. Also es okay. gab 20 Stellplätze quasi und jeder Fahrer hatte vor sich quasi einen Monitor, wo man dann diese virtuelle Welt gesehen hat und die virtuellen Avatare, also die virtuellen anderen Fahrer. Aber was eben anders ist als sonst, man hat die Fahrer um sie herum gehabt. Okay. Man konnte das Gefühl auch mal so ein bisschen sehen. Man konnte nicht alle Fahrer sehen. Ich war zum Beispiel leider in der ersten Reihe positioniert worden. Das heißt, ich habe nicht so viel mitbekommen, was hinter mir war. Die hinten hatten vielleicht ein bisschen mehr Überblick, was so die anderen machen, was auch taktisch so geht, weil man sieht natürlich, wenn jemand gleich anfängt zu sprinten, dann sieht man das. Klar. Den Blick hatte ich da vorne an dem Platz leider nicht so sehr. Genau, und hinter uns waren dann eben auch noch Leinwände und Monitore und da wurde dann eben diese virtuelle Welt übertragen und die Leaderboards und es gab Moderation und sowas. Genau.
Also das ist schon eine sehr coole Veranstaltung. Das
war mega.
Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden, weil das hat halt schon eine coole Dynamik, ist natürlich diese Mischung eben aus Rollenfahren, was ja doch relativ viele Leute machen, weil es oft schneller geht, dass man sich auf die Rolle setzt, anstatt rauszugehen, aber ist natürlich auch viel weniger gefährlich. Ja, du hast das Moment beim Radsport, aber ja auch beim Radtraining, es ist halt einfach gefährlicher. Man kann natürlich auch bestimmte Sachen einfach exakter fahren. Also wenn man zum Beispiel Intervalle fährt, kann man natürlich auf der Rolle viel exakter die Sachen fahren, als wenn man das draußen fährt und. Hat schon eine Menge Vorteile. Plus ja insgesamt die Bewegung hin in vielen Sportverbänden in Richtung I. Ne? Also sich in Richtung virtuelle Wettkämpfe, in Richtung natürlich auch weltweit umspannende Wettkämpfe zu bewegen. Und man muss natürlich auch nicht mehr zu jedem Wettkampf alle hinkarren. Hat ja vielleicht auch einen ökologischen Aspekt, ja gut, wenn man das dann halt in Richtung WM wieder ein bisschen konterkariert, aber da würde ich sogar sagen, okay, das ist dann das finale Ding da auf so einer Bühne, hat schon auch ein Ereigniswert, ja, und klar ist das natürlich auch anders, als wenn du zu Hause im Wohnzimmer dann Weltmeisterin wirst, ja. Also Weltmeisterin bist du nicht ganz geworden.
Viel würdiger da gewesen.
Genau, Weltmeisterin bist du nicht ganz geworden, aber du warst ganz schön gut, muss ich sagen.
Ja, es war cool, auf jeden Fall. Es war ein Rennen, das auch sehr spannend eigentlich war, weil es waren drei kleine Rennen. Und in jedem, also drei Etappen quasi, und die Etappen waren dann direkt nacheinander. Es gab vielleicht 5 Minuten Pause zwischendurch oder so. Und in jedem dieser Etappen gab es einen anderen Schwerpunkt. Und es war dann nicht quasi der als erstes über die Ziellinie rollt, der gewinnt, sondern es gab Punkte. Und letztendlich hat dann der mit den meisten Punkten am Ende von den drei Rennen gewonnen. Und das erste von diesen drei Rennen war ein reiner Sprint. Und der schnellste Sprinter hat eben die meisten Punkte bekommen. Und dann ging es eben graduell abwärts. Der langsamste eben am wenigsten Punkte. Und dann gab es im zweiten Rennen gab's so zum Beispiel auch einen Sprint. Da gab es dann Punkte. Und dann direkt aus dem Sprint ging es berghoch. Der war so ungefähr 5 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Und am oben vom Berg gab es wieder Punkte. Das heißt, am besten, du sprintest so schnell wie möglich, kriegst da viele Punkte und fährst dann so stark wie möglich weiter, damit du oben auch als Erstes ankommst und dann auch wieder Punkte kriegst. Und dann wieder über die Ziellinie gab es auch wieder Punkte. Und dann im dritten Rennen, das war ein Rundkurs, 4 Runden, glaube ich. Da gab es immer so einen kleinen Anstieg pro Runde. Ich glaube, ging knapp über 1 Minute, dieser Anstieg. Und auch da am Ende von dem Anstieg gab es immer Punkte für den Schnellsten. Und dann immer runter halt für den Zweitschnellsten weniger Punkte und so weiter. Und da muss man natürlich auch total taktisch fahren. Das ist auch gar nicht so ohne. Und da musste ich mir natürlich auch in der Vorbereitung so ein bisschen dann drauf vorbereiten, dass ich gucke, was ist überhaupt das Anforderungsprofil? Und ja, das ist ein komplett anderes Anforderungsprofil gewesen als das, was ich jetzt trainiert hatte für Nizza. Deswegen, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt nur auf dieses E-Cycling vorbereitet hätte, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser gesprintet oder hier und da. Ich weiß es nicht. Hätte. Das Gesamtergebnis am Ende, da bin ich total zufrieden mit und vor allem was für ein cooles Event das war, dahin zu fahren, die anderen mal zu kennenzulernen, dort mit denen in dieser Halle zu fahren. Das war mega cool, weil immer nur den Avatar zu sehen, das ist ganz anders, als wenn man wirklich mal mit denen fährt. Und das war viel aufregender letztendlich natürlich. Es kam viel mehr Wettkampfstimmung raus. Und es ist auch leichter gewesen, da all in zu gehen, weil wenn man normalerweise im Wohnzimmer zu Hause fährt und dann probiert man irgendwie das Bestmögliche aus sich rauszuholen, man gibt alles und dann sieht man nur seinen Avatar, wie der da fröhlich fährt und die anderen Avatare, aber man sieht ja nicht, wie es denen geht, dass sie sich auch gerade total anstrengen, dass sie auch alles geben müssen, weil natürlich ist es für die anderen auch hart. Das war in dem Event, in dem Rahmen natürlich was ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung und hat total viel Spaß gemacht.
Übrigens, der beste Deutsche, Jason Osborne, wo kommt der her, Philipp? Richtig, aus meiner Heimat kommt der. Der ist nämlich in Dorsten aufgewachsen. Echt? Ja. Der ist in Dorsten aufgewachsen und der hat ja einen ersten Sport als Ruderer. Der hat in Tokio Silber gewonnen im Leichtgewichtsrudern, hat aber zu dem Zeitpunkt schon Radsport gemacht und der war der erste E-Cycling-Weltmeister vor zwei oder drei Jahren.
Also ist alles noch zu Hause ausgetragen.
Genau. Ne? Der hat allerdings inzwischen eine Profikarriere im Radsport bei sehr, sehr guten Radstellen und fährt die großen Runden. Also der hat sich komplett in die Szene begeben. Das wär ja die andere Option gewesen. Ne? Klar, Radsport bei Männern in Prototeams und so ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber du bist ja zum Beispiel auch Bundesliga gefahren bei den Frauen. Es ist, glaube ich, den vielen gar nicht klar, dass es eine Radsport-Bundesliga bei den Frauen gibt.
Ja.
Das war das, was du schon angedeutet hattest, dass man dann mal so Radrennen, ne, in Zeitfahren oder solchen Geschichten fährt. Da sind Duathletinnen oder Triathletinnen oft sehr, sehr gut, ja, weil natürlich die Grundkondition halt top passt. Ne? Nachdem du jetzt diesen crazy Herbst hingelegt hast, hast du dann dich im Dezember wieder hingesetzt und gesagt, so, wo geht denn jetzt meine Reise weiterhin?
Ja, so ungefähr lief das. Also ich habe mir dann überlegt, was will ich denn überhaupt? Will ich das jetzt noch weitermachen? Weil natürlich, es ist doppelter Spaß, aber es ist auch eine Doppelbelastung. Arbeit und diese Leistungssport nebenher, das ist natürlich ein Brett. Und es ist auch jeden Tag eine neue Herausforderung. Dann habe ich mir überlegt, will ich das noch weitermachen? Aber ja, ich will es noch weitermachen. Ich habe irgendwie Blut geleckt, das macht mir irgendwie Spaß. Und jetzt bin ich fit, jetzt geht es irgendwie, aktuell kriege ich es irgendwie jongliert mit dem Job und dem Sport, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Deswegen mache ich das jetzt noch weiter. Und hatte natürlich dann überlegt, okay, 2025, was will ich denn so machen an Wettkämpfen? Und habe da jetzt einen Plan, der immer noch nicht abgeschlossen ist tatsächlich. Aber ich werde probieren, da jetzt anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe, werde weiter Triathlon machen und auch gucken, was es so an Duathlons gibt, da auch mitmachen. Ich meine, es gibt nicht viele Veranstaltungen, aber ich habe jetzt auch nochmal meinen Triathlon-Verein zum Beispiel gewechselt und bin da jetzt im TSV Mannheim, die jetzt auch aufgestiegen sind. Und es gibt zum Beispiel auch ein Liga-Rennen, was auch tatsächlich ein Duathlon ist, nämlich der Nächter Ding. Und da könnte ich zum Beispiel jetzt auch einfach jetzt mit meinem neuen Verein mit an den Start gehen. Das wird sich alles zeigen.
Gab es auch den Moment, dass du gesagt hast, vielleicht mache ich mal ein Sabbatical oder vielleicht auch zwei Sabbatical-Jahre und schau mal, was so im Sport geht, wenn ich das nur mache?
Klar, da habe ich natürlich oft drüber nachgedacht und denke ich auch immer noch drüber nach. Da kommen dann aber gleich wieder die Folgefragen. Einerseits muss ich auch irgendwie meine Miete zahlen. Und ja, es ist so, ich kann vom Sport aktuell, also ich habe jetzt keine riesigen Sponsoren, dass ich denke, ich habe ein monatliches festes Einkommen durch den Sport. Und das wäre mir schon wichtig, dass ich weiß, ich kann am Ende des Monats meine Miete zahlen. Und klar, es ist mehr bei mir als nur ein Hobby. Und ja, auf jeden Fall. Aber ich mache irgendwie auch meinen Job nebenher. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, ich will auch mal irgendwann Facharzt werden. Also für die jetzt nicht so wissen, wie das abläuft. Man studiert Medizin, das dauert so ungefähr 6 Jahre. Dann ist man erstmal Arzt oder Ärztin und dann muss man sich für eine Fachrichtung entscheiden. Ich habe mich für die Radiologie entschieden Und das dauert dann aber auch nochmal 5 bis 6 Jahre, je nach Fachrichtung, bis man dann den Facharzt hat. Und dann will ich noch einen Zusatz machen. Ich will nämlich Neuroradiologie machen. Das ist auch nochmal wieder was Besonderes. Und da will ich ja auch mal irgendwann fertig werden. Und wenn ich jetzt sage, ich setze jetzt 1-2 Jahre aus, da bezahle ich da hinten raus mit. Insofern, ja, ich weiß nicht, vielleicht, aber ach, ich habe immer noch keine feste Entscheidung getroffen, dass ich sage, nein, ich setze jetzt mal aus, ich setze jetzt alles auf Sport, sondern ich mache jetzt so weiter. Ich mache weiter wie gehabt.
Aber sagen wir mal so, den inneren Kampf spüre ich so ein bisschen. den hat man ja schon geahnt, dass du ganz schwer was weglassen kannst, ja, weil du Lust hast, sowohl das mit deiner Arztausbildung ist ja eine Leidenschaft. Also das macht man ja nicht, um zu sagen, ja, ich will am Ende meine Miete bezahlen können. Ja, da kann man sich auch andere Dinge vorstellen, die vielleicht einen etwas einfacheren Weg haben. aber gleichzeitig dann Duathlon, vielleicht noch ein bisschen Radsport nebenbei. Klar, wenn dir ein Radrennen mal so über den Weg läuft, dann fährst du das ja und erklärst es dann zur Trainingseinheit, nehme ich mal an. Oder dann vielleicht ja doch mal Hawaii, ne? Weil in diesem Jahr sind die Frauen auf Hawaii.
Genau so ist es, ja. Aber wie du schon sagst, ja, ich bin gerne Ärztin, klar. Ich mache das schon auch gerne und das macht mir Spaß. Und ich habe da einen Bereich gefunden, eine Abteilung gefunden, die mich sehr interessiert hier in der Neuroradiologie in Heidelberg. Und ja, dann halt eben nebenher irgendwie den Triathlon zu machen. Und das ist eine Herausforderung, die sehr anspruchsvoll ist, die mir aber auch irgendwie Spaß macht. Das reizt mich irgendwie, dass ich diese beiden Aufgaben, sage ich mal, habe. Und ich suche mir ja immer die Aufgaben. Ich will ja irgendwie was zu tun haben. Und klar, das sind halt meine Aufgaben. Triathlon und hier die Uniklinik.
Und die, ja, also eine sehr einfachen Kombination auf jeden Fall.
Ja, geht schon. Ja, es ist schwierig, klar. Aber aktuell komme ich zurecht. Und ja, jetzt habt ihr Hawaii angesprochen. Das ist nichts, wo ich jetzt all in gehe und sage, ich setze jetzt alles an die Hawaii-Quali. Aber klar, ich werde jetzt auch dieses Jahr wieder Ironman machen und wenn es glücklicherweise jetzt irgendwo klappt mit der Quali, dann werde ich das gerne machen. Aber ich werde jetzt nicht alles darauf setzen, unbedingt nach Hawaii zu kommen. Zumal mir auch die Strecke in Nizza auch viel besser lag als hier auf Hawaii.
Das stimmt. Weil, in Hawaii geht es ja eigentlich Rolling Hills, sagt man immer so fröhlich. Das ist jetzt nicht ganz nur gerade ausfahren, aber es ist relativ anspruchslos. Ja? Also man muss da vor allen Dingen treten.
Du kriegst jetzt aber drücken, schon auch mal Hasskommentare.
Nee, gar nicht. Also ich meine, das ist ja jetzt vom technischen Aspekt her ist es ja völlig anspruchslos. Ja, das,
klar. Ja,
du musst also natürlich.
Die Abfahrten in Nizza, die hatten schon in
Ja, das ist ja, kannst ja nicht vergleichen. Ja. Mhm. Du musst dich da sehr klug verhalten. Das ist was ganz anderes. Ja, und du musst dich ja sehr, sehr gut pacen, was nicht immer einfach ist in der Gruppendynamik, wenn eine entsteht. Das sind ja alles andere Punkte. Ne? Dazu muss man natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahren verstärkt Triathletinnen und Triathleten aus dem Profibereich gesagt haben, Hawaii ist für mich nicht darstellbar, also finanziell nicht darstellbar, weil der Aufwand so groß ist, man muss vielleicht 2 Wochen vorher hinfahren, es ist eine sehr weite Reise, das ganze Geraffel, was du mitnehmen musst, du musst dort natürlich eine Unterkunft haben, leben etc. Das ist sehr teuer. Alles in allem muss das ja in irgendein Budget reinpassen. Okay, jetzt landläufig würde man sagen, ja, Entschuldigung, aber die Merle ist doch Ärztin, zahlt die aus der Portokasse, ja. Aber es sind ja nicht wenige Profi-Triathletinnen, die in den letzten Jahren, als Hawaii anstand, gesagt haben, nee, ich starte dort nicht, weil es aus meinem Budget nicht zu finanzieren ist. Natürlich, für eine Anne Haug oder eine Laura Philipp, die halt ganz, ganz vorne seit Jahren mitspielen und sowohl von den Erfolgen, aber auch von den Sponsoring-Situationen da sicher noch anders aufgestellt sind, ist das keine Frage. Aber für viele dahinter, ja, aus diesem Kreis der 50 Qualifizierten dann nachher, ist das eine irre Herausforderung. Das ist eben nicht für einen Mitteleuropäer oder eine Mitteleuropäerin mal eben nach Nizza gefahren. Das ist eine ganz andere Nummer da, ne?
Ja, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und den viele auch primär gar nicht so unbedingt im Kopf haben, sondern die denken sich, oh, Hawaii, unbedingt. Weil das ist ein Name. Jeder hat schon mal irgendwie Ironman Hawaii gehört. Und jedem, dem ich sage, ich mache Triathlon, der fragt, warst du schon mal auf Hawaii? Wo ich so denke, also Triathlon ist mehr als nur der Ironman Hawaii. Da steckt einfach so viel mehr dahinter. Und Triathlon ist ja auch nicht gleich Ironman. Es gibt ja noch diverse andere Anbieter, die irgendwelche Triathlons machen. Und es gibt auch nicht nur die klassische Ironman-Distanz, die halt viele kennen mit dem Marathon hinten raus, sondern es gibt Mitteldistanzen, es gibt Kurzdistanzen, es gibt Olympisch. Also es gibt ja diverse Veranstaltungen, Anbieter und ich will mich da auch gar nicht so deswegen nur auf Ironman fokussieren, nur um zu sagen, ich war mal auf Hawaii. Weil, wie du sagst, wie viel dahinter steckt an Zeit und ich muss mir erstmal 2, 3 Wochen irgendwie eher, ja 3, wenn ich jetzt nach Hawaii will, am Stück irgendwie freinehmen. Das ist ein halber Jahresurlaub. Und dann finanziell natürlich, das ist eine Menge Geld, die da reinfließt für die Flüge, für den Radtransport, für die Unterkunft, für die Verpflegung vor Ort. Also das ist ja ein enormer Rattenschwanz, der damit einhergeht. Und auf jeden Fall, deswegen sage ich auch, ich würde jetzt nicht alles dran setzen, unbedingt um jeden Preis nach Hawaii zu kommen. Weil da muss man sich die Frage stellen, will man das wirklich und will man das so sehr? Oder gibt es auch super viele coole andere Veranstaltungen noch, die man auch mitmachen kann, die auch vielleicht nicht nur Langdistanzen sind? Und ich werde mich dieses Jahr auch umsehen, dass ich nicht nur Langdistanzen mache, sondern auch mal eine Mitteldistanz oder eine olympische Distanz nochmal wieder mache. Weil davon können wir natürlich auch mehr machen. Also du kannst jetzt nicht 10 Langdistanzen im Jahr machen, das ist Quatsch, das geht einfach nicht. Und ich will auch nicht immer um die halbe Welt fliegen.
Dann bleibt ja noch die Frage, ist die Bucketlist jetzt für dich länger geworden oder hast du ein paar Boxen gecheckt? Deine sportliche, sag mal erstmal deine sportliche Bucketlist.
Ja, also weißt du selber, macht man hier einen Haken und dann kommt die nächste Box, ne? Dann kommt das nächste Event und dann hört man wieder von der Veranstaltung und denkt sich, oh, da würde ich aber auch gerne mal mitmachen, oder? Das klingt ja auch cool. Also, wie du schon sagst, ich will ja irgendwie alles gerne machen, aber man kann natürlich nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und es gibt super viele Sachen, wo ich gerne mal mitmachen würde. Sei es jetzt irgendwelche Triathlons oder irgendwelche Läufe, also alles Mögliche. Ich bin noch nie in Berlin Marathon gelaufen. Ich bin noch nie in meiner Heimatstadt Bremen, bin ich auch noch nie gelaufen. Also solche Sachen will ich ja vielleicht auch mal machen. Oder irgendwelche kleineren Triathlons oder was es alles gibt, auch an prestigeträchtigen Veranstaltungen, wo ich gerne mitmachen will. Das würde ich, es gibt viele Sachen, die ich gerne machen würde, auf jeden Fall. Also kürzer ist die Liste nicht geworden.
Gut, dann sag uns erstmal, was ist denn der Wettkampf, auf den du jetzt schon mal sicher zusteuerst im Sommer, damit unsere Community zumindest mal eine Ahnung hat, wo sie dich treffen kann?
Also ich denke, mich wird man auf Lanzarote sehen im Mai. Beim Ironman.
Oh, das ist
noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, aber
das ist jetzt nicht so eine Raddistanz. Da kann man jetzt nicht als Zuschauer mal eben im Rad hinfahren.
Das stimmt natürlich, ja.
Übrigens für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, der Ironman Lanzarote ist relativ gut als Vorbereitung für Hawaii, weil es von den Spezifikationen nicht unähnlich ist, sagen wir mal so. Ja, also viele, die dort, Lava, viel Hitze. Genau, viele, die dort gut unterwegs sind, Wind, viel Lava, viel Hitze, ja. Die sind prädestiniert dann für Hawaii. Also ich sehe schon, wo die Reise hingehen kann, ja. Gibt es denn noch einen Lauf, bei dem dich unsere Community treffen kann? Also weit vorne treffen kann, ja.
Oh, gute Frage. Da muss ich tatsächlich gerade mal überlegen. Also ich hatte überlegt, ob man mich vielleicht bei der Marathon-Deutsche Meisterschaft sehen wird. Da hatte mich auch der Christian Stang gefragt, ob ich unsere MTG-Mannschaft vertreten werde. Wahrscheinlich aber eher nicht, weil ich ja wahrscheinlich jetzt doch noch ein anderes Event habe. Und deswegen muss ich jetzt noch mal ein bisschen umplanen. Ich kann da jetzt aktuell noch keinen festen Wettkampf leider sagen.
Marathon-Deutsche Meisterschaften sind in
Hannover, oder?
Hannover.
Ah ja, Hannover. April. Ja, das würde mir aber schon gut passen, weil das übertragen wir im NDR-Fernsehen. Also das wäre schon in Ordnung. Ja. Okay, da denkst du nochmal drüber nach. Ne? Da gibt es eine Fernsehübertragung. Ne? Das ist cool. Ja. Du verstehst, ne? Sponsoren und so weiter. Ja, dieses Game, das kann Philipp oder Felix dir dann nochmal genauer erklären, wie das funktioniert. Ja,
ja, nee, ich werde auch in nächster Zeit dann nochmal meine Pläne veröffentlichen, wenn das alles finalisiert ist. Aber auch da ist es eben noch nicht alles final, weil es eben von so vielen Faktoren bei mir abhängig ist. Wo bin ich eingeteilt in der Klinik? Wie ist der Urlaub zu planen? Irgendwelche Reisen? Kollidieren die Wettkämpfe miteinander? Was will ich überhaupt? Will ich jetzt Fokus da oder Fokus da? Ist nicht so leicht.
Also wir werden auf jeden Fall mal dein Instagram-Profil verlinken in unseren Shownotes, damit alle, die ihr hier zuhört, Merle dort mal folgen könnt, damit wir hier von, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, aber mindestens mal noch 10.000 mehr haben und dann vielleicht auch ein oder zwei Sponsoren aufmerksam werden, dass du zu den schon sehr guten Erfolgen dann noch ein bisschen mehr wie soll ich sagen, Reichweite hast, mit der du dann wuchern kannst. Genau, generell Instagram hast du ja schon gesagt, teilst du ja so auch deine Wettkampferlebnisse, Erfahrungen, die ja sehr vielfältig sind, wahrscheinlich auch so ein bisschen Trainings, Insights, kann ich mir vorstellen. Das ist ja generell auch eine spannende Kombination, also einerseits natürlich Ärztin und auch Leistungssportlerin. Das, glaube ich, ist sicherlich für diejenigen dann auch ganz spannend, die dir da folgen.
Ich darf da aber auch noch auf Merles Webseite die Blog-Einträge
Die können wir auch gerne
verlinken. Blog-Einträge empfehlen, weil die sind sehr schön geschrieben.
Ja. Danke. Ja,
sehr, sehr, sehr ausführlich. Da habe ich dann eigentlich auch schon wieder Fragen. Wann hast du denn die Zeit noch dafür?
Ja.
Weil die sind wirklich, die sind nicht einfach nur so runter erzählt, sondern die sind sehr, sehr cool geschrieben. Ja, also,
Dankeschön.
Ja. Und sehr ausführlich, also erstmal, sehr detailliert.
Ja, ja. Erstmal, ja, danke. Und ich habe Spaß am Schreiben, auf jeden Fall. Und,
das merkt man, ja. Mhm.
Das kann man jetzt als Radiologin vielleicht nicht so ausleben.
Hier ist der Arztbericht.
So ein
sechsseitiger Arztbericht.
Genau.
Bisschen mal mit Prosa versehen.
Ja, ja. Genau, also ich habe oder ich probiere Rennberichte zeitnah an einem Wettkampf zu schreiben, wenn die Erinnerungen noch frisch sind, weil ich habe da auch, ich schreibe das ja auch ein bisschen für mich und ein bisschen, ich will ja nicht nur sagen, und dann lief so und dann war das und dann war das und das und das, sondern ich will auch ein bisschen, wie habe ich mich gefühlt und was waren Herausforderungen und was war vielleicht auch besonders jetzt bei genau diesem Wettkampf. Und da probiere ich zum Beispiel, das dann auf irgendwelchen Rückreisen zu schreiben oder wenn ich dann die Tage nach dem Wettkampf vielleicht erst mal ein paar Tage weniger trainiere, hat man da ja auch ein bisschen mehr Zeitpuffer vielleicht. Aber auch da wieder Baukastensystem, Puzzeln, man muss es halt mal so reinbasteln. Gucken, wo es vielleicht mal eine Lücke gibt. Aber ja, das ist auch nichts, was ich am Stück schreibe, sondern das also entsteht jetzt nicht innerhalb von einer Stunde, sondern ich setze mich dran, ich schreibe auch vielleicht nur mal erstmal meine Überschriften für die einzelnen Absätze und dann entsteht das erst.
Also so viele Talente wie du haben wahrscheinlich wenige Menschen und hätten gerne viel mehr Menschen. Es ist faszinierend, ich finde aber eigentlich noch faszinierender, dass du dir das so offen hältst, ja, und bereit bist, kurzfristige Abzweigungen auf deinem Weg zu gehen, ja, die dich dann halt irgendwie ja doch mehr so lustorientiert treiben. Finde ich total spannend.
Vielleicht ja sogar das Geheimnis.
Ja, ja, genau. Das ist glaube ich, schon auch was.
Ja. Also ich meine, wie bin ich denn überhaupt in den Sport gerutscht?
Genau.
Also in den Leistungssport? Das war ja genau so. Also wenn ich jetzt an Merle vor 10 Jahren denke, also im Leben nicht, hätte ich gesagt, oh, ich will meinen 10-Jahres-Plan jetzt, ich will bei der Duathlon-Weltmeister werden und dann will ich Ironman-Weltmeister machen und dann will ich noch nach Abu Dhabi fliegen. Nee, also im Leben nicht. Sondern das kam ja alles so. Und ich bin dann eben, auch wenn sich solche Türen öffnen und solche Gelegenheiten geben, dann gehe ich die gerne mit, wenn ich denke, das klingt cool, dann den Weg mache ich. Und es hängt ja auch mal mit vielen Zufällen zusammen. Und es waren viele glückliche Zufälle natürlich in den letzten Jahren. Viele tolle Personen, die ich kennengelernt habe, die mich da auch gefördert haben und gesehen haben, hey, die hat ein Talent, mit der machen wir irgendwas. Und so kam das ja. Und ich denke, das ist vielleicht schon irgendwie, zumindest für mich persönlich, so ein bisschen der Weg der Wahl. Und wie das alles kam, so mache ich es gerne weiter, nämlich mit auch mal verrückten Ideen.
Ja, das solltest du dir auf jeden Fall bewahren. Wir versuchen deinen Weg, auch wenn er über mehrere Sportarten, unterschiedliche Weltverbände und Kontinente geht, wir versuchen den weiter zu verfolgen.
Unterschiedliche Welten, virtuell, real,
ja, genau, alles. Genau, auch das noch. Ja. Also insofern wissen wir es noch mehr zu schätzen, dass du dir hier für uns Zeit genommen hast. Wir sagen schon mal herzlichen Dank für diese sehr, sehr spannenden Einsichten in eine etwas andere Karriere und in einen anderen Karriereverlauf, als man das vielleicht sonst so schon mal gehört oder gesehen hat. Danke dir, Merle.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ihr zu Hause, ganz egal, ob ihr schwimmt, Radfahrt, lauft, draußen, drin, virtuell, viel Spaß wünschen wir euch natürlich dabei. Und dann hören wir uns nächste Woche, wie gewohnt, wieder in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.